widerliche Kakerlaken, Gedächtnislücken und Männer in schwarzen Klamotten. Nein, wir sprechen heute nicht über unseren letzten Besuch bei einem Musikfestival. Es geht um die Man in Black. Wie das Blitzdings funktionieren könnte und warum alle Aliens auf die Scheißerde wollen, das erfahrt ihr heute in Folge 68 der Kack- und Sachgeschichten. Ich bin Fred und das ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wird es wirklich so sein? Also werden die Leute wirklich in 1000 Jahren über uns berichten?
Du meinst, wenn irgendwer einen USB-Stick mit all unseren Folgen in eine Zeitkapsel verschließt,
im Weltall gefunden wird?
Weltall? Ich dachte, das wird im Boden vergraben und dann irgendwann wird irgendein Meteor von der zerstörten Erde dann irgendwo anders aufschlagen und da werden die es dann finden. Das auch, überlebt auch der möglich. USB-Stick natürlich.
Mhm. Auch möglich. Natürlich, das natürlich. Sind nur gute USB-Sticks.
Tja, sagen. Die Kack- und Sachgeschichten enden. Auch dieser Satz wird alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und die von uns geklonten Cyborgs, die irgendwann unsere Nachfolger werden, werden das sicherlich auch irgendwann mal sagen, aber nicht heute. Willkommen zu einer neuen Folge.
Kannst du sagen, warum so theatralisch heute? Hast du einen schlechten Arbeitstag gehabt?
Nee, was? Verstopfung.
War dein Bier leer?
Ja, machen wir jetzt mein Bier auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hebt die Stimmung.
Oh, ich habe das schon gemacht. Ich banause.
Oh, Moment.
Das tut mir leid.
Am Anfang der Folge berichten wir immer von unserer Alkoholbiografie. Mein trockener Januar ist vorbei, ich trinke wieder richtiges Bier.
Mein trockener Januar geht noch bis zum 14. Februar.
Mein trockener Januar hat gar nicht erst stattgefunden.
So.
Bier.
Gott,
so.
War das anstrengend, diesen Monat normal Bier zu trinken.
Herzlich willkommen, lieber Tobi.
Hallo.
Herzlich willkommen, lieber Richard. Asozial. Und wir sprechen heute über, das ist mir aufgefallen, wir sprechen jetzt schon seit mehreren Folgen über Typen in Anzügen.
Ja, aber die professionellen Typen in Anzügen.
Also wir haben in 2 Pulp Fiction Folgen über Typen in schwarzen Anzügen und schwarzen Krawatten gesprochen und auch heute jetzt. Der Hattrick ist voll, sprechen wir über Männer in Schwarz. Man in Black.
Here comes Man in Black.
Du bist so vorhersehbar, Alter, Tobi. Du bist so berechenbar. Ich wusste es.
Ich warte schon die ganze Zeit auf meinen Einsatz.
Ich habe die ganze Zeit noch geguckt und gewartet, ob du es wirklich machst.
Ja, ich habe die ganze Zeit noch so... nein, ihr redet weiter.
Das ist wie beim Sport oder wie so im Unterricht früher, ne? Weißt du, wenn der Lehrer so durchs Klassenbuch geht, wir nehmen Thomas.
Nicht Tobi.
Wenn du selbst vom Lehrer als letzter gewählt wirst, ne? Das ist hart.
Ja, wie meine Biolehrerin einmal. Buch ins Klassenbuch geschmissen und wir nehmen Julia. Und die hieß aber Juliane und sie, ne, nicht, dann nehmen wir Richard.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, das ist jetzt schon die 4. Folge in Folge, in der wir über einen 90er-Klassiker sprechen.
Oh.
Demolition Man, Pulp Fiction und heute Man in Black.
Ja, die werden in 2018 alle 30.
Ja. Ja, die 90er waren aber auch ein cooles Jahrzehnt für Filme. Also das war ein gutes Kino-Jahrzehnt.
Ja, Man in Black, ich habe heute mal geguckt, wisst ihr, gegen welche Filme sich Man in Black durchsetzen musste damals?
Bei den Oscars meinst du jetzt?
Nee, so generell damals.
An der Kinokasse?
An der Kinokasse. Ach,
nee. Was denn?
Der Morgen stirbt nie und Titanic und The Lost World, hier Jurassic Park 2. Die 90er, was war neulich auch, hatten so 94 und was und generell so Mitte der 90er, war ein geiles Kinojahr.
Mega, also es war ja so auch so eine Umbruchzeit. Ne? Also wo das ja weg von der Ein-Mann-Armee hin zum, und wo das große Mainstream-Kino kam, wo die ganzen Action-Filme langsam familiengerecht wurden.
Hollywood gingen langsam die Ideen aus, also haben sich zu Comics und anderen Sachen hinzugefügt.
Was zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit auch überhaupt nicht funktioniert hat, bis auf dieser eine Batman-Film von hier, ne?
Ja, der hier, der Burton.
Wie heißt er? Burton? Tim Burton, genau.
Till Burton, ja. Till Burton aus Hamburg.
Der böse Zwilling, der Bucklige. Oh Gott. Ja, aber sonst waren ja alle scheiße. Alle Comic-Verfilmungen vorher waren scheiße.
Naja, Superman
Spawn
war
schon cool. Halt noch mit beiden Augen zugedrückt, Kult. Aber auch nicht wirklich gut.
Mit beiden Augen ganz fest zugedrückt.
Ich fand Spawn immer cool.
Ja, klar, ist ja cool, aber er ist auch wirklich dumm.
Ich würde mich auch echt freuen, wenn die den mal neu machen.
Spawn war echt, also filmisch war Spawn echt der letzte Dreck, aber voll geil einfach.
Aber mit mehr Liebe inszeniert als viele aktuelle Filme.
Ja.
Ich hatte den tatsächlich vor kurzem noch gesehen, zufällig, also so mittendrin reingeschaltet und einfach zu Ende geguckt.
Gut, Leute.
Aber über Spawn reden wir heute nicht.
Nein.
Aber vielleicht doch.
Über Batman.
Sehr Tobi.
Auch in schwarzer Anzug.
Yeah. Kommt ein Baltianer, so heißen in der Man in Black-Universum, nämlich die Grey-ähnlichen Aliens, kommt ein Baltianer nachts in ein Schlafzimmer. Wie erklärst du ihm, was ist Man in Black?
Ich würde ihm erstmal empfehlen, sich bei denen zu melden, weil er sonst als illegaler Einwanderer gilt.
Danach also, würde ich meine 75er Pumpgun ziehen, vor das Gesicht halten und fragen, was machst du in meinem Haus?
Also Man in Black ist eine US-amerikanische Comic-Verfilmung mit Will Smith in der Hauptrolle, und Tommy Lee Jones, in der es um eine hoffentlich fiktive Geheimorganisation in Amerika oder auch weltweit mit Hauptzentrale in Amerika geht, die Einreise, Ausreise und das Benehmen von Aliens auf der Erde kontrolliert.
Mhm. Also der intergalaktische Zoll eigentlich.
Und Polizei.
Genau. Die Men in Black halt, die Männer in Schwarz.
Genau, die sind komplett, wie nennt sich das, identitätslos. Also die werden auch die Fingerkuppen und so verbrannt und sowas. Also die heißen dann auch nicht mehr, James heißt er ja eigentlich, James der Edwards. Will Smith. Mhm. Genau, heißt er nur noch Jay. Und Kevin heißt Dings hier, Tommy Lee Jones, heißt nur noch Agent K. Also die sind komplett entmenschlicht.
Ich könnte
und
Agent halt M werden.
Ich könnte Agent M werden.
Zed, die Aquilianer haben zugestimmt.
Michael Jackson, ne?
Ich könnte Agent M werden.
Also es ist eine Komödie, die sich auf, also ich sag mal, nicht zu schade ist, sämtliche Sci-Fi-Filme zu verarschen, plus aktuelle, also 97 Pop-aktuelle Themen zu verarschen. Und halt eben diese ganze Immigrationsgeschichte von Aliens auf der Erde halt zu persiflagieren.
Persiflieren, glaube ich.
Zu verkackeiern.
Mhm. Du hast eine Sache vergessen, es ist ein Franchise.
Es ist ein Franchise offensichtlich.
Und eine Trilogie mittlerweile, ja.
Ach so, stimmt. Gut, wir reden jetzt nur über den ersten Teil. Genau, es gibt also zwei Fortsetzungen.
Wir fokussieren uns ganz stark heute auf den ersten Film, auf jeden Fall.
Genau, also es gibt zwei Fortsetzungen. Die zweite finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Die dritte ist ganz cool. Spielen jetzt aber, glaube ich, heute keine Rolle, weil im Prinzip wird auch nichts Neues erzählt. Ja. Also es geht einfach nur weiter.
Da ist bei mir auch echt erschreckend wenig hängen geblieben beim zweiten und dritten Film.
Men in Black sind doch so abgeschlossen, wie es nur abgeschlossen sein kann eigentlich.
Der erste jetzt.
Generell diese ganze Welt halt einfach, weil...
Ja, die ist halt zu Ende erzählt. Also du kriegst am Ende sogar noch gesagt, dass Elvis nicht tot ist, sondern nur nach Hause gegangen ist. Also es ist... Im Prinzip kann man da auch nichts Neues mehr dazu dichten. Ich weiß nicht, warum es noch zwei weitere... Ja. Aus finanziellen Gründen gab es halt zwei weitere Teile. Die geben jetzt nicht so viel her, auch wenn sie ganz unterhaltsam sind.
Ja.
Ich meine, der erste gibt auch nicht so viel her, aber der macht Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war's.
Richard, ist das ein guter Film?
Man in Black oder wie ich ihn gerne nenne, wie ich in zwei Tagen befördert werde.
Kommen wir noch drauf zu sprechen.
Ja, der ganze Film spielt ja eigentlich im Prinzip ja nur darum. Der Arbeitstag von Will Smith im Anzug. Ist Man in Black ein guter Film? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Er ist kein guter Film. Er ist sehr unterhaltsam, aber es ist wirklich kein guter Film. Er hat sehr flache Charaktere. Er hat einen total flachen Plot eigentlich mit ganz, ganz karikativen Bösewichten und Twists und sowas. Also, das Ding ist halt, er funktioniert definitiv, aber er ist offensichtlich wirklich kein guter Film. Das ist so kleiner Guilty-Pleasure-Movie, aber er ist geil.
Es ist alles in dem Film, ist also, um mal ehrlich zu sein, so ein bisschen eindimensional, ne?
Ja, sehr sogar, aber halt so gut eindimensional, dass du halt das auch gar nicht weiter hinterfragst. Ich will gar nicht die Backstory von Will Smith Charakter wissen. Ich will auch nur das wissen, was mir von Jamie Lee,
Kay.
wie heißt er denn?
Tommy Lee Jones.
Von Tommy Lee Jones präsentiert wird. So, mehr will ich zu den Charakteren gar nicht wissen. Nee. Ich glaube, Backstory macht die kaputt.
Ja, sie sind Teil 2.
Ja, die sind genau. So, wie sie sind. Die sind cool.
In Teil 1 wird die Backstory von Kay ja angerissen, dass er eine Frau hat, die auch noch lebt, die er so beobachtet. Die denkt, er wäre tot, aber das reicht im Prinzip auch. Also im zweiten Teil wird mehr darüber erzählt, das finde ich nicht so cool.
Ja.
Ich habe hier so ein, im Lexikon des internationalen Films steht eine Kritik darüber. Bla 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 bla. Bei aller ausgelassenen Fabulierlust findet der Film zwangsläufig zu keiner inhaltlichen Vertiefung, bietet aber stets kurzweilige Unterhaltung.
Ja, der hat doch einen Rotten Tomatoes-Wertung, hat er auch irgendwie von 98% oder so, aber wann ist Rotten Tomatoes halt irgendwie online gegangen? Also das Ding ist halt so für 90er...
Wann war Rotten Tomatoes mal richtig?
Ja, das auch so. Nee, aber so seit den 90ern, also von den 90ern zurückblicken. In den 90ern war es ein sehr geiler Film. Also ich habe den auch als Kind, erinnere ich mich auch, da kam ja 97 in die Kinos. Ich habe mich wirklich ins Kino gesetzt. Ich habe den, glaube ich, jedes Wochenende mir reingezogen. Ja,
der war echt toll.
Einfach nur, weil ich den echt witzig war. Wirklich bis zum Erbrechen, bis du jede Zeile mitsprechen konntest. Ist für mich auch so ein Iron Man-Film. Der geht immer.
Ja, der geht wirklich immer.
Der geht immer. Das ist immer so einer, den machst du rein, den kannst du auch nebenbei laufen lassen, wenn du jetzt die Bude saugst oder so. Man in Black geht einfach immer.
Ja, der ist echt cool, der hat echt richtig viel Spaß gemacht früher. Also wie gesagt, das ist ja gerade so diese Zeit, wo Actionfilme sehr familienfreundlich wurden. Und Man in Black ist da halt auch ein ganz großer Vorreiter, gerade als Science-Fiction-Actionfilm. Was ja echt nicht gang und gäbe war, dass man den mit 6-Jährigen gucken konnte. Und das konntest du, also ich glaube, der war ab 6 oder zumindest damals ab 12 heute.
Ab 12. Was witzig ist,
weil... Auf jeden Fall für Kids so, ne? Und das merkt man auch, es sind sehr, sehr jugendfreie Witze drin, sehr viele.
Das ist halt in Amerika hat er auch ein PG-Rating bekommen. Nach heutigen Standards müsste er eigentlich...
Was ist ein PG?
Parental...
Guidance,
genau. Also ab 13. Also
FSK in Amerika.
Ja, genau. Aber es ist ab 13 freigegeben gewesen damals. Müsste heute eigentlich ab 17 sein, weil die so oft Shit und Fuck tatsächlich auch im Original sagen, dass die damit heute nicht mehr durchkämen.
Okay. Was witzig ist, normalerweise ist dieser Trend rückläufig.
Ja.
Also normalerweise ist es echt so, dass Filme, die früher ab 16 und ab 18 waren, heute dann, komm, ab 6.
Ja. Ist ja auch bei Games so. Also meine Fresse, weiß ich noch, wie diskutiert wurde über Doom, ob das die Jugend schädigt.
Ach, Wolfenstein. Also
so fünf Pixel und 3 Blutpixel. Heute lachst du da darüber.
Ja. Warcraft 2, also wo Pixel gegen Pixel prügeln und dann ein roter Pixel rauskommt und zwar wirklich genau so, war ab 16 damals.
Ja. Ich sage Mortal Kombat auch und...
Ja gut, aber Mortal Kombat war aber auch brutal.
Mortal Kombat finde ich heute immer noch geil. Auch das alte.
Auch so die Köpfe abtreten und da kommen dann so Blutpixel raus. Das ist sehr bildlich, aber gerade wenn du jetzt so Spiele wie Doom oder so so ein Pixelblutnebel sah, die sich so, also es war nicht so explizit genug, als dass es heute noch ab 18 wäre.
Genau.
Ja. Damals aber vollkommen zu Recht ab 18, weil die Imagination von Kids ja auch darauf eben gepolt war. Na, heute ist das zu abstrakt.
Gut, dann ziehen wir unseren eng anliegenden Silikonhandschuh jetzt an. Und machen jetzt die, also unseren Veterinär-Plastikhandschuh ziehen wir jetzt an und schreiten zur Analyse.
So, einmal husten bitte.
Und schreiten zur Analyse der Handlung des Films. Ganz am Anfang des Films, wir können da relativ fix durchgehen, beginnt es mit dieser wunderbaren Anfangsszene, wo die Libelle in der Luft fliegt und du denkst, boah, ist das ein Alien? Alter, fuck! Und dann wird die auf der Scheibe da zerquetscht und du merkst, nein, das war nur eine scheiß Libelle.
Das war echt eine ziemlich geile Idee.
Und
vor allem, wie sie das gemacht haben, da muss ja irgendwo einer auch, weil die fahren ja da auch wirklich, muss ja irgendeiner mit so einem Paintball, die quasi so von unten gegengeschmissen haben. Ja. Das
richtig, sieht ziemlich geil cool aus.
Richtig cool gemacht.
Da wird so ein Bus von den Cops angehalten, wo hinten halt offensichtlich illegale Einwanderer, vermutlich aus Mexiko,
von der Grenzpatrouille,
drinstecken wird, angehalten. Die werden dann von den Men in Black allerdings relativ schnell abgelöst. So, ey Jungs, wir kümmern uns darum. Und man sieht dann, dass einer der illegalen Einwanderer ein Alien ist.
Mikey. Ja, stimmt. Der einzige spanische Satz, den ich bis heute kann, ja. Forma una linea, por favor.
Genau.
Abteilung 6 kommt dann, ja.
Als der Alien enttarnt wird, da rastet er aus. Es kommt irgendwie ein normaler Cop dann noch dazu. Ist ein kleiner Unfall, denn die Men in Black wollen das eigentlich voll geheim hinter einem Hügel machen.
Kay und Dee da noch. Also Tommy Lee Jones und sein Partner Dee.
Sein alter Partner Dee. Und die erschießen dann den Alien, alles ist voll mit blauem Schleim. Die Jungs, die normalen Cops, werden dann von den MIB geblitzdingst.
Warte mal, da muss er, die erschießen den ja nicht, einfach nur die vaporisieren den ja, ja wirklich. Also überall hängt ja dann Alien-Gedärm.
Ja. Ja. Also das ist eigentlich eine super kompakte Exposition, weil in den ersten paar Minuten des Films weißt du eigentlich alles,
ja, was es zu wissen ja, wirklich, gibt. Ja, du ja, siehst doch alles. Du siehst Space-Waffen, du siehst Aliens schon, ja, du siehst diese, ja, du den siehst Neuralisator, das, du weißt, was die machen.
Du siehst, dass es um Einwanderung von Aliens halt geht, also ja, nicht aus Mexiko, ja, sondern auf der Erde. Und du siehst auch direkt, was passiert mit Man in Black, die versagen.
Ja,
also
und
der
ja,
vergeigt das ja, also der hat die Waffe nicht gesehen, beziehungsweise ihn provoziert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er da falsch gemacht hat. Jedenfalls
macht er
da was falsch.
Nee, er zieht seine Waffe nicht schnell genug, sodass das Alien, genau, dass ja, Mikey genau, fast genau, den Border Patrol-Typen da umnieten.
Genau,
konnte,
stimmt. Und wird halt sofort neuralisiert.
Ja, ja, ja.
Also sprich, sein Gedächtnis wird gelöscht und er wird ausgemustert.
Wenn sie zu alt werden, merkst du gleich, dass Kay so ein Paragraphenreiter ist, weil er kommt da hin und hält gleich mal eine mega sichere, eloquente Ansprache, ja, so von wegen Einwanderungsbehörde, Abteilung 6, wir übernehmen ab hier, ne?
Ja, ja.
Also weisen auch Mikey darauf hin, dass er irgendwie gegen 70 verschiedene intergalaktische Gesetze verstoßen hat und sowas
ja,
alles.
Ja.
Also die sind schon ziemlich, wie kann man sagen, deutsch.
Ja.
Es ist echt eine Verwaltungsbehörde, ja,
ja,
mit Knarren.
Naja, dann lernen wir...
Ich will nicht wissen, was hier im Rathaus so haben.
Coolen Knarren.
Dann lernen wir Will Smith kennen, der da noch ein ganz normaler New Yorker Cop ist, der aber es schafft, einen Flatoiden zu Fuß zu verfolgen. Auf jeden Fall, die Men in Black werden aufmerksam auf Will Smith. Wie heißt er? James irgendwas?
James Edwards.
Sein Name spielt keine Rolle in dem Film.
Agent J.
NYPD, das heißt nervenden Junkies, piss ich aufs Dach.
Geil, das habe ich hier auch als Notiz geschrieben. Der Satz des Films.
Ja.
Und... auf dem Hochhaus lässt diese Alien dann den Satz ab, mit eurer Welt geht es zu Ende. Also wo wir schon dann wissen als aufmerksamer Zuschauer, die Kacke ist am Dampfen.
Da brauchst du nicht sonderlich aufmerksam für sein, wenn dir ein Alien ja, sagt, deine Welt ist am Arsch, dann ist das schon ziemlich direkt.
Vor allem habt ihr mal gesehen, der Typ, der das Alien spielt, ne? Der ist auch so ein krasser Parkour-Wichser halt einfach sein. Wie der. Ja. Es gibt so eine geile Szene, da macht, das ist halt nicht irgendwie generiert oder sowas, also computeranimiert oder irgendwas, da springt der so halb im Laufen an so ein Geländer und drückt sich da so oben einfach drüber. Das sieht in der Szene, das sieht total krass aus, wo du auch überlegst, wenn du das so siehst, ey, damals haben die das so echt gemacht? Ja. Krass.
Gut, der läuft dann auch nachher eine senkrechte Wand hoch.
Ja, das
haben die jetzt nicht.
Wenn der Stuntman, der das gemacht hat, irgendwann in 1000 Jahren vielleicht dann diesen Podcast hört, wird er sich sicher freuen, dass du, Richard, sein Gewerk zu schätzen lässt.
Ich finde das
ein ultra krasser Stuntwichser. Parkourwichser. Ein ultra krasser Parkourwichser.
So schätzt man Leute für seine Kunst.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ey, wenn einer zu mir ankommt und sagt, ey, ich mag deine Sache, bist voll der krasse Fotowichser, würde ich auch sagen, cool, danke.
Danke, Alter. Ja. Ja, irgendwo am Arsch der Heide, bei irgendwelchen Rednecks, stürzt ein UFO ab. Edgar, ein super cooler Typ. Der hässlichste Redneck von allen.
Gespielt von Vincent D'Onofrio,
genau.
Der geht dann mit seiner Flinte raus. Man sieht ihn nur wenige Sekunden in seiner menschlichen Form, denn das Alien, das da in diesem Krater ist, zieht sich mit ihm. Das sieht man nicht, aber man merkt es relativ schnell, zieht sich mit ihm an.
Man sieht es ja aus.
Ja, genau, man hört dieses Ausgelutsche und dann sieht man kurz so seine Haut wie so ein Anzug und das wird dann so in dieses Loch reingezogen.
Ja.
Und dann taucht er halt auf und dann.
Hörst du noch, wie die Haut aufgerissen wird, so leicht, genau, und wie er dann halt da total verschrumpelt und viel, viel fetter dann da irgendwie wieder rauskommt. Ja. Auch einer der schönsten Sätze. Projektilwaffe auf Boden legen.
Ja. Also
mein
das ist.
Egger-Kostüm.
Und da ist sie, der hier noch richtig Gas gibt, ist mein Gott, verdammter Truck. Boah.
Umschnitt, genau. Du siehst, stimmt, wie Egger rauskommt.
War ja klar.
Das ist
für mich echt einer der Highlights des Films, die Darstellung von Edgar Egger als menschliche Kakerlake.
Ja.
Es ist so geil und witzig gespielt,
wie er
sich da so zombie-mäßig durch die Welt bewegt.
Und dass das Gesicht immer so ein bisschen weiter verrutscht und es wieder zurechtrückt und so. Der hat sich auch die Beine, also der hat sich so Dinge um die Knie gepackt und um die Fußgelenke, dass er sich gar nicht bewegen kann, der Schauspieler.
Vincent D'Onofrio hat Knieschoner verkehrt herum angezogen, damit er die Knie nicht durchdrücken kann. Und deswegen läuft er so komisch. Und hat sich haufenweise Dokus über Kakerlaken angeguckt.
Hey,
wie die laufen und so eine Scheiße. Ja, damit er das gut hinkriegt. Der ist, eigentlich ist der voll der Method-Actor. Der läuft nur so hart unterm Radar. Ich finde es einer der besten Schauspieler, die
es auf der Welt gibt. Method-Acting ist ja, wenn du nicht nur so tust, als ob, sondern du wirst zu dieser Rolle. Ja. So Schauspieler, die schon ein halbes Jahr wirklich als Obdachlose leben, weil sie sich auf eine Rolle als Penner vorbereiten.
Das ist das Extrem. Im Normalfall ist es nur, Alter, du spielst jetzt, deine Frau ist tot und du suchst in deinen Erinnerungen nach einer Situation, die zum Beispiel Trauer halt eben hervorruft. Zum Beispiel, dass du nochmal den Tod deines Haustieres, als du 4 warst, durchlebst. Das ist zwar effektiv, siehe zum Beispiel Robert De Niro und Al Pacino und so, das sind so klassische Method-Actor, die es heute noch gibt.
Mhm.
Das ist aber psychologisch total beschissen
und therapeutisch. Wer das jetzt zum Beispiel hart übertreibt, ist so ein klassisches Beispiel, Shia LaBeouf.
Ja, oder Heath Ledger. Ja.
Es ist auch übertrieben. Es ist tatsächlich wirklich, diese Schauspieltechnik wird oft mit guten Schauspielern assoziiert, weil es einige gibt ja in Hollywood, aber diese Schauspieltechnik wird echt hart kritisiert und ist gefährlich, Alter.
Genau.
Denn wenn du dich so in irgendwelche negativen Emotionen reinsteigerst und die auch wirklich, die rufen diese Emotionen ja wirklich auf, das kann tatsächlich in Extremfällen, siehe Heath Ledger, man weiß natürlich nicht hundertprozentig, ob er sich wegen seiner Rolle des Jokers wirklich umgebracht hat, da wird wahrscheinlich noch vieles andere, da reden wir ein andermal drüber, aber das kann Spuren hinterlassen.
Genau. Also Vincent D'Onofrio war danach auch nicht derselbe.
Nachdem er die Kakerlaken gespielt hat.
Er lief auf allen Vieren übers Set und hat jede Spinne geküsst, die da war.
Ja, und hat sich nur von Kot und abfallenden Blättern ernährt.
Wir haben
hat Atomschläge überlebt.
Genau, saß auf dem Salat.
Ist so, wenn dann sein Trailer gekommen ist, saß er in der dunkelsten Ecke mit das Licht angemacht. Ja.
Saß auf dem Salat. Also wir machen ja
Kunst und so, ne?
Wir machen ja auf unserer Kack und Sach Facebook-Seite, alle Hörer, die uns da noch nicht geliked haben, Schande über euch, machen wir ja in letzter Zeit sehr gerne so kleine Bilderrätsel, um die nächste Folge so halb anzuteasen. Und wir haben diese Woche ein Bilderrätsel gemacht. Auf die Idee ist Richard gekommen. Und ich war der Meinung, das ist so schwer, das kriegt fast keiner raus, aber unsere Hörer sind clever.
Ja.
Und echt viele haben es auf Anhieb rausgekriegt. Ja.
Der erste hat es falsch, der meinte Salt. Das fand ich ziemlich witzig. Also,
wir haben
als ob wir über Salt reden würden, so ein Kackfilm.
Wir haben ein Foto gepostet, wo man einfach ein Glas sieht mit Wasser und jemand kippt Zucker da rein. Das war unser Bilderrätsel für Man in Black. Denn Edgar kommt da rein und sagt:
Zucker.
Edgar, was war denn das jetzt? Zucker. Ich habe noch nie gesehen, dass Zucker sowas kann.
Gib mir Zucker in Wasser.
Mehr Zucker.
Der gibt sich da erstmal so ein Glas heftiges Zuckerwasser, um sich aufzuladen.
Digga, dein Gesicht ist verrutscht.
Besser?
Die hängt die Haut vom Knochen, sagt
er. Ja, genau.
Ah, besser noch.
Ey, ich hab den Film mit meinem Vater am ersten Mal im Kino gesehen, da hat's ihn fast zersetzt vor Lachen, wie der sich das Gesicht so nach hinten zieht und sich das alles strafft.
Aber das sah aber wirklich cool aus.
Ich dachte, mein Vater scheißt sich ein vor Lachen. Der saß neben mir, der hat sich nicht mehr eingekriegt bei dieser Szene.
Das war wirklich gut.
Da sitzt ja diese Space-Kakerlake in diesem Körper drin und ich das steuert so einen Automaten und hat aber Probleme mit der Steuerung. Das kommt echt super gut rüber.
Ja, das spielt er wirklich richtig toll. Also man kann über den Film und seinen Trash-Gehalt echt viel meckern, aber D'Onofrio macht das echt fantastisch.
Ist im Prinzip, Egger ist so ein bisschen so biologischer Mecher eigentlich dann in dem Moment.
Ja, nur ziemlich beschissen.
Ja. Ja, die Kakerlake hat ja keinen Plan von
dir. Hier hängt da die Haut vom Knochen.
Besser!
Also da habe ich tatsächlich schon die erste Frage an den Film. Dieses UFO, das man ja dann auch relativ schnell sieht, dass er dann abtransportiert. Das ist viel zu klein. Das hat einen Durchmesser von knapp über 2 Metern. Da passt er nicht mal in seiner menschlichen Form rein. Damit, also das ist so, also du vergiss es, da kannst du ihn für...
Ja, stimmt.
In fötaler Stellung mit ganz viel Fantasie und dem Willen zu leiden, kannst du da drin eine interstellare Reise vollführen.
Naja, die Kakerlake hat sich halt auch, hast du mal gesehen, wie groß die Schabe am Ende des Films ist? Die wird sich da reingequetscht. Die ist riesig, die ist so groß wie 2 Männer. Die wird sich da reingequetscht haben.
Was ich mir vorstellen könnte, weil das ziemlich clever wäre für sowas, wäre so eine Art
also ne, was wir Menschen jetzt so Generationsraumschiff nennen würden, in winzig. Also dass der als Ei oder als Nymphe da reingesetzt wurde und sich halt auf der Erde erst entwickelt in rasender Geschwindigkeit. Weißt du, dass der so, also Nymphen, das sind so die frisch geschlüpften Schaben, nennt sich so, oder das ist bei mehreren Insekten so.
Und kommen wir nachher noch zu, weil Tobi hat, ihr ratet das Thema nicht.
Es wird noch voll eklig nachher.
Und weißt du, dass der in so einer Art Larvenstadium in diesem Ding drin saß und sich erst auf der Erde dann in rasender Geschwindigkeit entwickelt?
Stimmt, es wird ja auch nicht erklärt, wo der herkommt. Der ist einfach nur da, weil er die Galaxis der Aquilianer holen möchte. Ne?
Genau, und dass die super gefährlich sind, diese Schaben.
Genau.
Na gut, gehen wir in der Handlung mal weiter. Agent K, entdeckt sozusagen Agent Jay. Also Will Smith wird zum Eignungstest bei den Men in Black eingeladen.
Ja,
sehr schön gemacht.
Bei der Brücken- und Tunnelbehörde in Manhattan. Ja.
und dieser Typ, der einfach nur in dem Wartesaal sitzt.
Also man kann über Will Smith ja wirklich viel sagen, was man möchte, Scientology. Aber es ist einfach ein cooler Typ und er hat solche Komödien einfach drauf, weil diese Szene, wo er in diesem Eierstuhl sitzt, mit diesem zerbrochenen Bleistift, einfach nur, wie er mit diesem zerbrochenen Bleistift versucht, diesen Eignungstest auf seinen Knien auszufüllen. Ich schmeiß mich jedes Mal weg, Alter.
Das ist wirklich richtig witzig.
Warum sind wir eigentlich hier? Mein Sohn, General Jeff Jensen, Flugbataillon, Auszeichnung, Stanford, Abgang mit Auszeichnung. Wir sind hier, weil sie den Besten der Besten der Besten suchen. Sir!
Und Smith ist einfach nur da so, ja, hier unser Musterschüler, vollkommen aus dem Häuschen, der Beste, der Beste, der Beste. Sir! Mit Auszeichnung.
Oder bei diesem,
und weiß gar nicht, wo wir hier sind.
Oder bei diesem Schießtest, ne, wo alle auf die Aliens ballern.
Ja. Und das fand ich als Kind total beeindruckend. Als Kind habe ich das für die intelligenteste Nummer ever. Ich habe noch nie so einen coolen Trick in einem Film gesehen.
Mädchen,
weil, also ne, kurz zur Erklärung, da sind so ganz Puppen von irgendwelchen Aliens und Puppen von einem kleinen Mädchen mit Schulbüchern. Und alle schießen auf die Aliens und Will Smith guckt die ganze Zeit und schießt einmal und zwar auf das kleine Mädchen. Und wird dann halt gefragt, so, was soll denn das? Warum schießt du auf das kleine Mädchen? Naja, also der ist zum Beispiel einfach nur am Pumpen und würde mich voll nerven, wenn mich jemand beim Training halt ärgern würde. Der macht das und das und das. Und
der hebt sein Taschentuch auf,
ja, genau. Niest. Und das einzig Gruselige an diesem Bild ist ein kleines Mädchen mit Schulbüchern in einer Straße voller Monster. Ja,
weil du hast recht.
Wenn ich auf der Bauchspeck-Wegbank liege und mir an einen Arsch bläst. Da hat mich mein Vater damals auch verarscht, weil 7 Jahre, wie ich alt war, sitze im Kino, ne? Papa mit den Quantenphysik, die Lehre der Fliegen.
Ernsthaft?
Ja.
Wie geil.
Na, weil die in dem Film halt irgendwie sagen, die Bücher über Quantenphysik überfliegen nun wirklich ihren Horizont. Und ich, kleiner Kind, keinen Plan von Quantenphysik gehabt.
Habe ich immer noch nicht. Jetzt weiß ich wenigstens, worum es halbwegs geht.
Also im Prinzip wird er dann halt in die, ich mache jetzt einfach mal weiter, in die MIB aufgenommen, weil er ein cooler Typ ist, weil er unkonventionell denkt.
Querdenker, genau. Kay sich für ihn einsetzt.
Genau, Kay setzt sich für ihn ein, weil Kay scheint ihn zu mögen aus irgendwelchen Gründen, obwohl die sehr konträr sind. Wahrscheinlich, weil die konträr sind und weil die Handlung sonst langweilig wäre. Und
ist so ein bisschen wie Lethal Weapon, nur
andersrum.
Ja,
ist ja wirklich so, ne? Also du hast so diesen alten, schrammligen Typen, der diesen neuen, jungen Wilden ausbildet.
Ja.
Also es ist echt nichts Neues.
Ja, Sache innerhalb von 2 Arbeitstagen.
Genau, der Film dauert 2 Tage.
Ja. Ja.
Der verliebt sich in der Zeit, rettet die Welt.
Ja.
In Seattle?
Sind
diese Dinger nicht in Seattle?
In New York.
New York.
Aber es geht ja nachher um diese UFOs. Da
ja, die stehen
Ende.
In Queens.
Ich dachte, die stehen in Seattle.
Nee, die stehen in Queens. Hast du mal den Anfang von King of Queens gesehen?
Stimmt, da sieht man
Duck
die
und Carrie.
Ja. Das ist im ersten Bild, ja.
Im Park. Im Park. Ja. Diese Säule mit diesen UFO-artigen Dingern oben drauf von irgendeiner Weltausstellung.
Genau.
Da, wo Jack Nicholson arbeitet.
Ja.
In Mass Attacks.
Also Will Smith wird dann gefragt, ob er in diese Organisation, in diese Behörde mit einsteigen will. Er muss aber allen Kontakt zu seinen Mitmenschen abbrechen. Das wird in einer, keine Ahnung, 40-sekündigen Montage von schönen Sonnenuntergangsbildern praktisch erklärt.
Na, vorher wird er erstmal noch geschockt, dass er erstmal sieht, wer auf der Welt eigentlich alles Aliens sind. Und seine erste Vermutung, das würde heute auch nicht mehr durchgehen, weil er sagt, die meisten Aliens auf der Erde sind ganz normale Typen, so wie du und ich, die versuchen, durch den Tag zu kommen. Und er hat seinen ersten Impuls, Taxifahrer.
Ja. Ja. Was ja. Sagt doch noch weniger, als sie denken. Ne?
Ja.
Also Will Smith.
Vor allem Stallone ist ein Alien, Danny DeVito ist ein Alien.
Ja.
Seine Lehrerin.
Seine Lehrerin.
Seine Lehrerin, stimmt.
Ja. Und ja, also Will Smith ist völlig geflasht. Er glaubt es am Anfang nicht, wird dann aber überzeugt, weil er echte Aliens dann zu Gesicht bekommt. Diese Wurmlinge zum Beispiel. Mhm. Wo ich zur nächsten Frage komme. Alter, das ist eine super heftige, sci-fi-mäßige, bürokratische Behörde, die MIB. Warum hängen da diese merkwürdigen, rauchenden, schimpfenden Wurm-Aliens einfach so in der Küche rum? Das ist ungefähr so, wie wenn hier bei uns in Deutschland am Arbeitsamt in der Küche irgendwelche fetten Assis rumhängen und den ganzen Tag Schnaps saufen.
Die Wurmlinge haben, die arbeiten da.
Echt?
Ja, das sieht man im zweiten Teil, ne?
Ja, nee, oder nicht ganz, aber
irgendwo sieht man das.
Die Wurmlinge sind die Archivare.
Was? Hm?
Die machen also Mittagspause da.
In irgendeinem Teil wird das gesagt, beziehungsweise gezeigt, dass sie da arbeiten.
Krass. Ja. Okay, das erklärt das.
Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, also man sieht ja sehr viele Aliens da in dieser Zentrale rum.
Stimmt, also da arbeiten auch einige Aliens genau in dieser Behörde mit.
Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre halt so eine Art Terminal-Geschichte, also der Film Terminal. Dass Aliens
die festhängen?
Ja, mehr oder weniger, ne? Also, dass die halt in die Erde, auf die Erde eingereist sind, aber noch kein Visum für den Austritt aus der MIB haben und die sich deswegen halt eben in diesen Räumlichkeiten aufhalten müssen, bis deren Visa genehmigt wurde.
Ja,
könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und dann haben die halt Örtlichkeiten dafür, wo die sich eben aufhalten können. Es gibt ja auch Zellen, die haben auch ein Gefängnis da unten drin und so. Also das ist ja komplett ausgestattet, dieses Teil.
Ah. Naja, um auf den Rest der Handlung relativ fix dann nochmal einzugehen. Jay wird eingeführt in diesen Job und sie finden dann relativ schnell heraus, dass es sich um eine Schabe handelt, die eine unfassbar heftige Energiequelle sucht.
Warte mal ganz kurz, wir haben einen wichtigen Teil vergessen. Nachdem Jay ja diesen Alien gejagt hat, diesen Cephalopoiden, den er da zu Fuß zur Strecke gebracht hat, danach sitzt er ja dann noch im Polizeipräsidium, wird doch befragt zu dem Fall, weil er ja unter Verdacht steht, dass er den vom Dach runtergeschmissen hat, obwohl dieser Alien sich hat runterfallen lassen. Und Kay kommt dann nämlich rein und nimmt ihn mit und sie fahren dann zu Jack Jeeps, um die Waffe zu identifizieren, mit dem der Alien, den Jay gejagt hat, ihn angreifen wollte eigentlich. Ja. Und so kommt er eigentlich erst zur MIB. Da sieht er auch das erste Mal halt wirklich einen Alien, weil Kay schießt ja Jeeps Kopf die Birne weg. Ja. Im Zitat, sie unsensibler Wichskopf. Ne?
Ja genau, wo er noch die Waffe zieht und Kay bedroht, weil er denkt, er hätte noch Monk.
Also wir müssen gar nicht mehr so auf die Details eingehen. Ich glaube, die meisten Hörer, wenn nicht sogar alle Hörer, haben den Film schon mehrfach gesehen.
Ja, ansonsten Spoilerwarnung.
Genau, also es gibt da diese Galaxie, diese mikroskopische Galaxie, die in diesem am Anhänger der Katze ist. Das ist so der MacGuffin, siehe Pulp Fiction, unsere Pulp Fiction Folge. Das ist so der MacGuffin der ganzen Geschichte, dem jagen die hinterher.
Die Galaxie ist im Bann des Orion.
Ja. Und die Schabe will sie, das Schlachtschiff der Aliens, das die Erde belagert, will sie auch haben und bedroht die Erde mit der Vernichtung. Die beiden jagen die Schabe wird getötet, sie kriegen die Galaxie zurück und alle sind glücklich.
Mit dem großartigen Zitat, in dem Moment, wo sie die Schabe töten, die besten Viecher sind tote Viecher. Mega cooler Moment.
Zirpende Grille.
Ja, die zirpende Grille ist die Standardwaffe für Jay dann, die er bekommt. Er sieht da so einen ganzen Schrank voll mit geilen Waffen und kriegt dann so eine winzig kleine Kackpistole in die Hand gedrückt mit die zirpende Grille. Und er beschwert sich die ganze Zeit, zückt die dann irgendwann, schießt damit und zerstört damit so eine halbe Straße und fliegt voll weit weg von dem Rückstoß.
Was
voll die hartmächtige Waffe.
So dumm ist, dass du dem Neuen im Job die krasseste Waffe gibst, aber ihm nicht sagst, dass es die krasseste Waffe ist.
Das ist echt so bescheuert, aber es ist halt auch ein Riesengag und war halt echt damals. Also ich weiß noch, im Schulhof, das war Kult, diese scheiß zirpende Grille. Das war das Ding.
Wie er das Ding noch nimmt oder das hat, oh Mann, hoffentlich mache ich das Ding nicht kaputt. Ja,
genau. Und dann feuert er sich zum ersten Mal ab, es haut ihn voll um.
Wie er sich die noch anguckt.
Also ein dummes Gesicht machen kann der Smith ja.
Wir feuern unsere Waffen nicht in aller Öffentlichkeit. Mann, wir haben jetzt keine Zeit für so eine verdeckte Scheiße.
Ja, sehr cool. Ja. Da fällt mir ein Spruch aus Teil 2 ein, der cool ist. Den muss ich noch kurz droppen, bevor ich den wieder vergesse. Die haben ja so ein geiles Auto im ersten Teil, das so an der Decke fahren kann und so transformermäßig sich ausbreiten kann und so. Und im zweiten Teil gibt's dann ja einen neuen Wagen und Kay will den dann fahren. Und dann sagt er so, nein, ich fahre den Wagen. Aber wieso? Ich bin doch über den Wagen gefahren. Ja, das alte Modell. alt und klapplich, neu und geil. Und fängt dabei auf sich selbst. Das finde ich so mega cool.
Du hast die alte Klapperschüssel, die alte Rostlaube gefahren, mit der wir gefahren sind. Aber ich fahre das neue geile Geschoss.
Genau. Alt und klapprig, neu und geil.
Der eine Alien, der ursprünglich das Bante des Orion in seinem Besitz hat, wird ja von der Schabe getötet.
Der Aquilianische Prinz.
Der Aquilianische Prinz in dem Leichenschauhaus fährt dann ja sein Gesicht auf und man sieht diesen mini-kleinen Grey-artigen Alien, der im Kopf sitzt. Also dass die menschliche Gestalt war nur so eine Art Mech, so eine Art Jäger, den er gesteuert hat.
Für seine Größe auch passend.
Und was ich super merkwürdig finde. Er hat
sich kleinen, weißen, alten Mann mit Schnauzbart ausgesucht. Toller Mecher.
Und die Schabe tötet ihn ja, indem sie mit dem Schwanz einmal so zack durch den Hals sticht. Ja,
das habe ich als Kind schon nicht begriffen.
Warum stirbt denn auch dieser kleine Alien? Der wurde doch von dem Stich gar nicht getroffen.
Nee, also aber was ist, wenn das eine Maschine ist, was weiß was für Luftzufuhr Scheiße der da durchgeschnitten hat? Dann
aufmachen können.
Ja, naja, und also
ich vermute mal, dass vielleicht ist der auch giftig. Ich habe mir das als Kind immer damit erklärt, dass die Schabe einfach giftig ist.
Aber
du siehst doch keine Verletzungen oder so. Naja, also
das unversehrt. Ding, pass auf, das Ding ist halt, wenn da wirklich ein kleines Männchen drin sitzt, das ist ja, der ist auch nicht angeschnallt oder irgendwas, ne? Ja. Und die Schabe haut das durch den Hals und der Kopf kippt nach vorne. Was ist, wenn das Männchen in diesem Dingenskirchen halt, da sind irgendwelche wichtigen Kabel irgendwas durchgestochen worden, das fällt nach vorne, stößt sich ein Kopf, ist bewusstlos und im Dings dann, im Leichenschoss ist er mehr oder weniger schon fast erstickt eigentlich.
Ja, aber dann, also Punkt 1 würde der das dann ja. Dann könnte er nicht mehr reden und würde dann sterben, sondern es hätte er dann überlebt, wenn er erstickt wäre. In dem Moment, wo sie es aufmachen und er wieder Luft, zumindest so viel Luft bekommt, dass er wieder reden kann, das würde auch bedeuten, dass er auch einfach genug Luft zum Atmen hätte.
Oder es ist so eine dumme Technik, dass er das Ding einfach dadurch, dass die Schabe da reingestochen hat, von innen nicht mehr aufmachen kann.
Oder er wurde durch irgendein Kühlsystem oder so, was dabei zerstört wurde, vergiftet. Das kann ich mir am ersten vorstellen. Ja.
Ich dachte auch, dass...
Ich wollte gerade sagen, der kommt ja auch mit unserer Atmosphäre vielleicht gar nicht klar. Vielleicht ist das da drin,
das Ding,
vielleicht schwimmt er in seiner eigenen Suppe oder so. Ja.
Das ist gut.
Der Sauerstoff, der ihm dann zugefügt wird, der hat ihn vielleicht langsam gekillt.
Stimmt, das könnte Sauerstoff sein.
Ich habe auch gedacht, dass er vielleicht irgendwie seine Lebenserhaltung irgendwie mit diesem Mecher gekoppelt ist, aber es sieht nicht so aus, als ob der irgendwie damit verbunden ist, sondern der sitzt da drin und steuert das wie so eine Maschine.
Ja, also es wird irgendwas Atmosphärisches sein, weil auch so, dass er mit dem Kopf dagegen geknallt ist, würde zwar irgendwo Sinn machen,
aber
das Problem ist, das wäre voll die Scheißmaschine.
Ja, dann würde er jedes Mal verrecken, wenn der Typ irgendwie stolpert.
Ja. Oder wenn du da ankommst und so ein Straßengangster boxt ins Gesicht direkt tot, der irgendwas prinzt. Ja,
deswegen ist er Juwelierhändler, damit ihm halt keiner ins Gesicht boxt.
Ja, genau, als Juwelierhändler bist du super sicher für Überfällen.
Na, hast du mal gesehen, wo der seinen Laden hat?
Ja, trotzdem.
Der ist ja nicht so, dass die irgendwie Manhattan, sag ich schon, dass die halt irgendwie nach Harlem fahren, um den scheiß Laden herauszunehmen.
Ja, trotzdem.
Ich hab noch weitere Fragen an den Film. Und zwar, was ist das mit Will Smiths unfassbar beschissenem Outfit, als er noch ein Polizist ist?
Das sind die 90er.
Yeah. Ey, das Gleiche, was Bruce Willis in Fünfte Element anhat, also, nur in weniger Zukunft.
Viel zu großer Jogginganzug und Air Nike.
Ja. Oben hat er so ein weißes, zu großes, vermutlich irgendwie Football-Trikot-mäßiges. Das lasse ich mir noch gefallen. Aber unten hat er so eine mega beschissene, grell-orangene, Müllmännerfarbene irgendwas Jogginghose.
Ich glaube, das ist so eine Latzhose, die so zusammengekrempelt ist. Irgendwie so.
Das sieht voll scheiße aus. Nee,
es sind einfach echt die 90er.
Er hat die Jacke, die eigentlich noch zu diesem Jogginganzug gehört, die hat er ja um die Hüfte gebunden.
Ach stimmt, der hat die Jacke rumgebunden.
Ich würde tatsächlich einfach sagen, es ist den 90ern geschuldet. Hast du mal Fresh Prince of Bel-Air gesehen? Ja. Das sieht da teilweise auch so kacke aus.
Ja, okay.
Das sind echt einfach die 90er.
Das sind die 90er.
Alter, du kannst...
Hat keinen tieferen Sinn.
Du kannst jede Geschmacksverirrung erklären mit, die 90er.
Ja,
ja.
Hast du dir die 90er mal angeguckt?
Hast du dir die Musik mal angehört, die wir in den 90ern hören?
Leider ja.
Gehört haben?
Ey, es gab auch coole Sachen. Metallica. Also in der Rockgeschichte sind coole Sachen in den 90er passiert.
Ah, nee, Alter.
Doch, also hier, die ganze Nirvana, Grunge, Post-Grunge-Nummer.
Aber insgesamt.
Industrial Metal und so, das ist schon
aber
ziemlich cool.
Insgesamt wirklich auf das komplette Große und Ganze gesehen, sind die 90er meiner Meinung nach für die Rockgeschichte eines der schlimmsten Jahrzehnte überhaupt.
Generell
aber,
also für die Musikgeschichte. Da finde ich die aktuellen, also die 2010er, aber schlimmer.
Ja.
Da passiert ja gar nichts gerade.
Sagen wir mal so, die 90er waren der Anfang vom Ende.
Ja.
Na, es gab ja noch die frühen 2000er.
Die waren ja noch geil mit New Metal und so. Ja, das war ja noch
fett, aber jetzt gerade passiert einfach gar nichts.
Also das, geht, das ist ein anderes
ist
Thema. Rock
ist ja sowieso tot, aber gut.
Das ist ein Bullshit, das ist jetzt ein anderes Thema, aber relativ super viele erfolgreiche Metal-Bands sind in den 90er Jahren zugrunde gegangen und haben sich auch getrennt und sind dann erst in den 2000ern wieder reunioned.
Das ist richtig, aber viele Rock- und Metal-Bands, die wir heute kennen, haben sich auch in den 90ern gegründet.
Tobi, ganz ehrlich, deine Mama.
Ja, also, was ich damit sagen will, ist, für die Rockgeschichte war das jetzt nicht so schlimm wie für die Popkultur. Also gut. Die Popmusikkultur. Also,
ne? Die ist da komplett entartet.
Ja, also eine der erfolgreichsten Bands weltweit war Scooter. Nichts gegen Scooter, es ist witzig, aber es ist nicht gut.
Nee, aber trotzdem, es ist halt so, das ist halt so, was halt auch der Film dann halt auch wieder so schön promotet hat. Ich weiß, ich habe selber dazu getanzt und ich finde den Song heute noch geil. Es ist dieser familienfreundliche Jugendrap so ein bisschen, so à la Will Smith-Rap. Ja, ja. Rap, er war ja auch sein, hier Man in Black war ja sein erstes Musikvideo dann noch, was er gemacht hat. Und dann später mit dem desaströsen Wild Wild West.
Wild Wild West, I'm going to Wild Wild West. Gott sei Song und der Film war scheiße.
nächste Frage an den Film. Und zwar, lässt sich am Ende des Films von Jay blitzdingsen, weil er aus dem Job aussteigen will. Er will irgendwie, ich weiß nicht, ob er es so direkt sagt, aber er will halt wieder ins normale Leben rein, wie man dann auch später erfährt auf diesem Zeitungsausschnitt, wo es heißt, Mann nach 35-jährigem Koma wieder aufgewacht oder sogar noch nach längerem Koma.
Diese Gangsterzeitschriften, die er sich da holt mit Titelseiten wie Baby schwanger geboren.
Diese Yellow Press, diese Bildzeitungen, die er sich da kauft.
Baby schwanger geboren.
Ja, mein Mann ist ein Alien.
Ja, genau.
Ein Alien zieht sich mit meinem Mann an.
Außerirdischer Stall, die Haupt meines Mannes.
Nein, also Kay lässt sich am Ende vom Film von Jay blitzdingsen und sagt zu ihm, ich habe keinen Partner ausgebildet, sondern einen Nachfolger.
In zwei Tagen.
Am Ende des zweiten verfickten Arbeitstages?
Das sind Sachen, die hinterfragen wir heute. Damals hast du mir, klar. Warum nicht?
Das ist einer der krassesten Jobs auf der ganzen Welt. Der Typ ist in eine völlig neue...
Vor allem, er hat halt vor zwei Tagen erst seine gesamte Existenz und Familie aufgegeben.
Ja. Man darf aber an der Stelle nicht vergessen, dass der Typ ausgebildeter Polizist ist. Also die Arbeit an sich ist für ihn nicht neu, nur die Umstände.
Aber es gibt so viele Situationen in dem Film, wo KJ sagt, wo es lang geht und wo du halt auch merkst, wow, diese ganze Nummer mit den Aliens, diese ganze Gesellschaft ist echt ein sehr komplexes Ding,
klar.
Wo du wirklich halt auch Insider-Infos und Kontakte erstmal dir erarbeiten musst.
Ja. Aber das heißt ja nicht, dass er Nachfolger ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das heißt ja nicht, dass er ja nicht qualifiziert für den Job wäre. Also dass du halt, dass er sich jetzt sagt, oh gut, ich setze mich in den Ruhestand und schicke dich jetzt als vollwertigen Man in Black in deine ersten Jahre. Also jetzt fängst du an, als vollwertiger Agent dir immer ein Netzwerk aufzubauen. Das passiert halt nicht von heute auf morgen. Ja. Wir sehen ja in Teil 2 die Geschichte.
Als vollwertiger Black Man in Black.
Ja, stimmt. Die Geschichte der Man in Black, die haben ja genauso angefangen. Also Jay auch ungefähr in Kay ungefähr in dem Alter, in dem Jay dann jetzt ist, also so Mitte, Ende 20, wie sie auf einmal da mit Aliens Kontakt aufgenommen haben und von null anfangen mussten, einfach Agenten zu sein. Und im Prinzip macht er genau das mit Jay. Vielleicht wollten die im zweiten Teil damit dieses Plothole füllen, dass sie das so erklären. Ich weiß es nicht. Aber
keine Ahnung, Alter.
Es macht auf jeden Fall, es ist nicht so sinnig.
Mhm.
Aber schön. Diese Nummer mit dem. Die Sterne sind wunderschön, oder? Man sieht viel zu selten hin. Das ist in New York auch praktisch nicht möglich.
Wegen der Lichtverschmutzung, ne?
Ja. Das ist total irre. Also man kann in Deutschland übrigens auch an vielen Orten die Milchstraße sehen, aber dafür musst du echt weit weg von sämtlichen Städten.
Das können wir hier in Hamburg auch schon nicht mehr.
Nein, du kannst es nicht mal 100 Kilometer von hier entfernt. Also das ist zu lichtverseucht. Du musst wirklich oben am Brocken oder so, ne? Also irgendwo auf einem hohen Berg, weit weg von sämtlichen Städten, Dörfer, völlig egal. Also da darf wirklich gar nichts sein. Und dann kann man die Milchstraße sehen. Also diese Nummer mit, wann hast du das letzte Mal die Sterne gesehen? Ja, oder wir gucken zu selten hin. So, ja, du siehst aber auch nix. Also
bin
du
in New York aufgewachsen
und gut.
Ich hab noch nie die Sterne gesehen.
Ja, also da gibt's wirklich so total interessante Geschichten, wenn gerade hier in New York, Los Angeles und so, da gab's ja mal jeweils so große Stromausfälle. Gibt's super viele spannende Geschichten von Menschen, die noch nie die Milchstraße bzw. Sterne gesehen haben. die dann auch Panik gekriegt haben, weil die dachten, das wären irgendwelche komischen Wolken. Also, das ist total
also die, ich glaube, dass auch viele Hörer von uns jetzt spontan nicht wissen, was du mit Milchstraße meinst. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich auch gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie je gesehen
habe. Ich habe sie auch noch nie gesehen,
abgesehen
nur
Fotos. Von Fotos.
Ja.
Ne, da sieht man dann ja, dass ein Bereich des Himmels wie so ein Band ein bisschen heller als der Rest des Himmels ist.
Ja, das sieht echt aus wie so eine leuchtende Wolke. Das kann man in Deutschland, kannst du das sehen, bei schönem Wetter und wenn du halt weit weg von der Zivilisation bist, dann sieht man's.
Ich kenne nur die Milchschnitte.
Dann müssen wir mal einen Fahrstuhl machen, irgendwo an den Arsch der Heide.
Fände ich nicht schlecht. Ich habe das letzte Tage irgendwann mal gegoogelt, weil aus Interesse. Ich bin auf ein Foto halt gestoßen und wollte mir das angucken.
Du hast dich
an kann man Foto das in Deutschland? Gestoßen? Nee, ich habe ein Foto gesehen von der Milchstraße und dann fiel mir ein, so, fuck, ey, kann man die hier auch irgendwo sehen? Bin dann halt auf Google und es gibt eine Seite, da gibt es eine Karte, die dir anzeigt, wo Deutschland wie lichtverseucht ist und wo du hinreisen kannst. Also es geht hier im Norden auch.
Ja, cool. Ja.
Oh, krass. Also es gibt echt eine Internetseite, die nur das macht. Dir zeigen, wo man stehen kann, um dir die Milchstraße zu machen.
Das ist cool.
Beziehungsweise wo die Lichtverseuchung
ist. Das können wir wirklich mal machen, so Big Bang Theory mäßig. Weißt du, dass wir uns mal wirklich Sachen packen, Haschkekse einsetzen und dann da irgendwo Sterne
bei Big Bang Theory machen wir das auch, weil du kannst, die leben ja in L.A.
Ja, stimmt.
Du kannst nicht, gerade in L.A. oder die leben New York oder sowas,
die leben,
kannst
du es nicht gucken. Die leben in Pasadena,
ja,
es aber...
ist ja L.A.
Nee.
Doch. Das ist bei L.A., das ist direkt bei L.A.
L.A. ist ja nicht eine große Stadt, sondern ganz viele kleine Städte, so ein Konglomerat aus ganz vielen Dörfern. Mit einer großen Innenstadt. Das ist nicht so wie Hamburg oder so eine große Metropole, sondern es sind so ganz viele kleine Orte.
Naja, Hamburg hat auch Bergedorf annektiert, ne?
Ja, genau, so musst du dir das vorstellen, nur halt tausendfach.
St. Angeles.
Ja.
Das heißt ja auch eigentlich Los Angeles, das heißt ja irgendwie bla 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 Los Angeles. Das ist so ein riesenlanger Name eigentlich. Oder ursprünglich mal.
Hm. Ja. Ja, zum allgemeinen Worldbuilding. Die Men in Black sind, Zitat, die Behörde, die außerirdische Aktivitäten auf dem Planeten Erde genehmigt und überwacht. Sie wurde Mitte der 50er gegründet. Damals wurde sie dann aber wohl noch nicht wirklich ernst genommen, sondern war einfach nur ein obskurer Scheiß von ein paar Leuten. Anfang der 60er landete dann bei New York ein Raumschiff von Aliens. Das sind diese am Anfang schon erwähnten, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, diese Grey-ähnlichen.
Mhm. Diese langen.
Bali.
Keine Ahnung.
Ich habe es am Anfang der Folge gesagt, spult zurück. Und da nahm das dann alles seinen Lauf. Laut Agent K befinden sich im Moment circa 1500 Aliens auf der Erde, die meisten wohl in Manhattan. Die Men in Black finanzieren sich hauptsächlich durch Patente.
Ja,
so
stimmt.
Kommt zum Beispiel die Mikrowelle, der Klettverschluss und auch Silikonimplantate von Aliens.
Alles Trends der 90er tatsächlich.
Hauptsächlich Silikonimplantate.
Das ist dann auch, weiß einer von euch, es gibt so diese schöne Szene, wo KJ blitzdingst. Neuralisiert und die dann einfach nur Szenenumschwung ist und die sitzen in einem Café und du siehst nur, wie Kay ihm offensichtlich einen Witz erzählt und er tierisch am Feiern ist und ihm dann die Karte gibt mit 9 Uhr morgens die Adresse, erscheinen sie, sonst weinen sie. Das gibt's tatsächlich, es gibt eine Szene, da erklärt Tommy Lee Jones tatsächlich, da wird offenbart, worüber er eigentlich lacht. Nämlich den Witz, den er ihm erzählt. Es ist nämlich, ich hab's mir nochmal aufgeschrieben, okay. Der Witz im Restaurant handelt nämlich davon, dass ein Mann einen Hahn mit ins Kino nimmt und den unter seinem Mantel versteckt. Unter seinem Mantel genommen hat und seine Frau neben ihm. Ja, warte mal. Ich erzähle nicht den Witz, ich erzähle nur die Handlung davon. Ich finde, die Pointe ist halt so schön. Und eine Frau neben ihm dachte, sein Penis würde halt rausgucken, weil mit diesem Hahn, der da aus dem Mantel guckt, der pickt immer so das Popcorn raus. Und die Alte dreht sich halt zu dem Typen hin und sagt, hey, neben mir sitzt einer, der seinen Schwanz rausgucken lässt. Da soll wohl der Mann nur schauen, meinte, ja, nichts, was du noch nicht gesehen hast. Und sie meinte, aber der hier isst sein Popcorn.
Also auf Englisch halt, auf Englisch deutlich lustiger, weil this man has his cock out.
Hm.
Also das ist so ein blödes Huhn.
Das bescheuert. Das siehst du halt nur noch das Ende. Dann, wenn die in das Restaurant schneiden, siehst du noch, wie Tommy Lee Jones da sitzt und sie sagt zu ihm, Daddy, der hier ist mein Popcorn. Tierisch am Feiern ist.
Ja. Und Will ist total gelangweilt.
Ja, so.
Er gar nicht weiß, wo er sitzt eigentlich.
Abgefahren.
Erscheinen sie, sonst weinen sie. Das ist so ein dummer Spruch.
Sagt er gleich im Original? Das können wir auf unser Banner machen, mal für Kack und Sach live. Erscheinen sie.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Noch mal eine Frage. Warum hängen da so viele Aliens auf der Erde rum?
Steuern. keine Ahnung, warum kommen so viele Mexikaner nach Amerika?
Ja, also warum hängen über 1.500 Aliens auf der Erde rum und die meisten davon in New York?
Das sagt doch Kay, der meinte doch, das sind viele Flüchtlinge und Leute, die sich verstecken. Ich meine, das sagt er direkt am Anfang, wo die halt in diese Zentrale kommen, die Tür aufgeht, du zum ersten Mal diese große Halle siehst, diese Anmeldungshalle. Da sagt er doch irgendwie, es leben 1.500 Aliens in New York, die meisten sind Flüchtlinge. Stimmt, und verstecken sich oder irgendwie sowas, sagt er da.
Ja, viele versuchen halt einfach nur über die Runden zu kommen. Ja, keine Ahnung, scheint ein beliebtes Ziel halt zu sein.
Ja, also sie überwachen ja auch.
Auswanderer halt. Sie überwachen halt auch jeden der Aliens, der da ist. Wie hier Reggie, der nachdem sie alle wissen, dass die Schabe da ist, sie alle abhauen wollen. Mhm. Und Reggie fangen sie ja noch ab. Ja. Vorher, der dann diesen mit seiner komischen Oktopusfrau, die sie natürlich auch, als sie an den Wagen gehen, nicht gesehen haben, dass da hinten eine brüllende, schwitzende, schwangere Frau sitzt.
Also die Erde soll ja so eine Art, ich glaube, das wird sogar im Film gesagt, so eine Art politisch neutrale Zone sein, genau, in der Galaxis. Das klingt alles irgendwie komisch, weil die Menschen, wir, die Erdlinge, sind ja echt im Vergleich zu den Aliens, die wir da sehen, voll primitiv und unterentwickelt.
Genau.
Jetzt stell dir mal vor, um da mal wirklich so einen Vergleich, so ein Bild aufzubauen. Jetzt stell dir mal vor, wir so als Weltbevölkerung, da gibt's ja auch viele Menschen, die flüchten und die verfolgt werden. Jetzt stell dir, also wirklich nur jetzt mal als Fantasie, es gibt so ein kleines Land irgendwo. Keine Ahnung. Pinneberg. Es gibt so ein kleines Land und da sind die Leute halt super primitiv. Also da. Also.
Alter!
Da leben die Leute halt wirklich in Lehmhütten, können gerade so Deutsch sprechen.
Pinneberg, ja.
Pinneberg,
Holland.
Ja.
Und dieses Dorf wird als politische neutrale Zone deklariert und auch verwaltet von diesen Ditchies, die da leben. Und die meisten davon dürfen noch nicht mal was davon erfahren. Das ist doch super bescheuert.
Naja, ist ja nicht im Prinzip so, als würdest du in die Schweiz fliehen?
Nur, dass im Prinzip eigentlich schon. Nein, dazu, wir Menschen sind ja auch dann durch die neutrale Zone, wir sind ja so ein bisschen die Vogonen der Galaxie da im MIB-Universum.
Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also man kann den Schweizern viel nachsagen, dass sie langsam sind, dass sie merkwürdige Essgewohnheiten haben. Aber sie sind nicht dumm, Alter.
Nee, das stimmt. Aber dumm sind die Menschen werden ja nicht als dumm deklariert, sagen, sondern dumm, als technisch unterentwickelt.
Ich wollte gerade sagen, dumm sind wir ja jetzt auch nicht. Ja.
Weil sonst könnten wir die MIB ja gar nicht führen. Also die MIB ist ja echt offensichtlich eine Institution, die in der Galaxis auch anerkannt wird.
Und noch dazu sind sie halt auch gewappnet für die Probleme, die von außerhalb kommen. Weil sonst wären die auch zu dusselig, die Alien-Technologie in irgendeiner Art und Weise zu verwenden. Weil Mikrowellen meldest du halt nicht einfach mal so als Patent an.
Also die Menschen sind schon in der Lage, Teil dieses interstellaren Konstruktes zu werden mit der Technologie von außen. Nur wird das halt eben geheim gehalten, dass das überhaupt möglich ist, weil der Mensch an sich wahrscheinlich in seinem Verstand nicht in der Lage ist, solche Dinge zu begreifen, also Panik schon auslösen würde.
Aber ich meine ja, wieso die Erde
als
politisch neutrale Zone ausgesucht wurde, als im Vergleich primitives Land?
Ich glaube nicht, dass der interstellare Rat da saß und gesagt hat, die Erde, die erklären wir zur neutralen Zone, sondern die Erde hat sich aufgrund ihrer technologisch unterentwickelten Art noch für keine politische Richtung entschieden und beschlossen, neutral zu bleiben.
Ja.
Ah, das, ja, da, ja, ja.
Das
ja.
ist das Ding, ne? Also, niemand sucht dich auf der Erde, weil was willst du als weiterentwickelte Spezies auf unserem Planeten?
Das ist
vor allem, wenn es dann eine Institution gibt, die dich auch kontrolliert und die dich abwehren kann.
Das ist auch so ein bisschen,
halt ab.
Wie gesagt, in der Originalquelle, in den Comics, da ist die Erde halt auch so ein bisschen so, wie wenn du in Amerika durch die Route 66 fährst, so die letzte Tankstelle vor der Ausfahrt. So, weißt du? Die nehmen die halt von da aus, springst du dann halt zum Beispiel auch weiter, wenn du dort halt nicht gerade bleibst.
Das ist, da denkt man oft nicht dran, das Ding basiert auf einer Comicreihe von Marvel, ne?
Nee, von Original von, Aircel Comics, also R wie R, Luft und dann CEL Comics.
Okay, nichts, was man kennt.
Wurde dann später von Malibu Comics gekauft und die wurden später von Marvel gekauft.
Hast du, Richard, du bist ja unser auf dem Klo Comicleser, hast du MIB Comics gelesen?
Ja, nach dem Film, weil die Comics kamen 1990 ungefähr auf den Markt und der Comicladen, in den ich mal gegangen bin, der hatte die halt auch erst dann nach dem Film alle. Und gibt doch gar nicht mal so viele Ausgaben davon, aber die Comics sind ziemlich geil. Die sind so, eigentlich so Akte X-mäßig so ein bisschen. Die sind ziemlich,
ernster, ne?
die sind scheiße brutal teilweise. Denn der Film basiert halt irgendwie gleich auf dem zweiten jeweils erschienenen Comic. Wie gesagt, aus den 90ern. Gibt's auch die beiden Hauptcharaktere, Jay und Kay. Und die haben halt, wie gesagt, viel mehr Macht und die in den Comics halt, die foltern und morden und lenken die Geschichte der Welt in der Galaxis. Also die sind so ein bisschen dafür verantwortlich, wie die Galaxis die Erde dann auch sieht, die Men in Black.
Was sind so die krassesten Unterschiede im Weltenbau?
Die Men in Black im Comic bekämpfen nicht nur Aliens, sondern auch Fabelwesen. Also die haben auch später mit Dracula und mit Einhörnern, mit Mörderischen und mit Werwölfen und so einer Scheiße zu tun. Ja.
Mit allem Nicht-Irdischen.
Genau, die kümmern sich um alles Übernatürliche mehr oder weniger. Die haben oft mit Aliens zu tun, aber die haben auch hier und da auch mit anderem Scheiß sich auseinanderzusetzen.
Es gab ja auch eine Cartoon-Serie, die Animated Series, Men in Black.
Boah, davon habe ich nur eine Folge gesehen, die fand ich ganz schrecklich.
Ich hab da einige als Kind gesehen. Soweit ich mich erinnern kann, war das auch deutlich ekliger und, ach ja, die 90er, die guten alten Ekel-Cartoons.
Ah, ja.
Ich vermisse sie.
Ich auch.
So,
wenn noch nicht alles so politisch korrekt war.
Street Sharks. Das war so ein bisschen Ren & Stimpy-mäßig, dass du so Nahaufnahmen mit widerlichen Haarborsten gesehen hast und Schleim und entartete Gestalten. Das war schön.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, in der Original-Story der Men in Black, da sind die halt sehr viel krasser halt wirklich. So, die gehen halt wirklich über Leichen, um ihre Aufträge halt auch zu erfüllen. Ja. Die siehst du auch immer, wenn die irgendwelche Leute, wie gesagt, das ist so ein bisschen, das hat so was Akte X-mäßiges dann halt auch. So ein Geheimnis und die müssen dem dann nachgehen und das machen die dann aber halt auch geheime Behörden-mäßig, so ohne Rücksicht auf Verluste.
Die ganze Grundidee der Men in Black basiert ja auf einer real existierenden Verschwörungstheorie. Da werden wir bestimmt.
Der Film hat das auch ganz, ganz krass befeuert.
Diese Verschwörungstheorie
mit dem Men in Black.
Wir haben ja in unserem Premium-Feed bei Patreon das Format Skepsis, in dem wir über Verschwörungstheorien sprechen. Mal schauen, ob die ergiebig genug ist, die Theorie, dass wir da mal drüber sprechen. Nur ganz kurz, die Verschwörungstheorie der Men in Black geht da halt davon aus, dass großgewachsene Typen in Anzügen im Auftrag der Regierung umhergehen und allerlei Zeug vertuschen, hauptsächlich Alien-Sichtungen.
Ja, klar.
Ja, die tauschen auch immer die HD-Kameras gegen SD-Kameras aus, kurz bevor man ein Alien fotografiert.
Mhm. Ja, oder genau. Filmt. Das sind doch die Batterien vorsätzlich in meiner Fernbedienung leer machen, sodass ich draufhauen muss und so.
Ja, genau. Mhm. Schlechte Menschen.
Dafür sorgen, dass mein Klopapier alle ist. Weißt du, diese ganzen Sachen besitzt in der Badewanne, einer ruft an, das sind die.
Genau, wenn du dich gerade auf die Schüssel gesetzt hast und das Handy klingelt, das sind die Men in Black.
Wenn du dich gerade hingesetzt hast und merkst, du hast dein Handy liegen lassen. Genau. Soldat geht ja auch nicht ohne Waffe in den Krieg.
Genau, oder du lädst dein Handy am anderen Ende des Raums, legst ins Bett, bist gerade eingeschlafen, bam, kriegst eine E-Mail. Mhm. Und hast vergessen, den Ton auszumachen. Das passiert mir ständig.
Oh, das ignoriere ich so hart, ne?
Ja, aber ich werde dann immer wach. Das ist halt der Blöde. So, dann liegst du im Bett, bling, boah, fuck you.
Dein Leben ist die Hölle, Tobi.
Ja, das sind die kleinen Dinge, die einen wahnsinnig machen.
Leute, wollen wir über Splitstings sprechen?
Yay. Über den Neuralisator?
Richard, was hast du denn rausgefunden über das Blitzdings?
Ah, jetzt wird's schwer. Also
im Film, ich habe mir folgendes Zitat rausgesucht, durch den das Blitzdings allumfassend erklärt wird im Film. Es isoliert die elektronischen Impulse im Gehirn, insbesondere die für Erinnerungen zuständig sind.
Genau. Wow. Und ich habe mich halt damit ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist ein Neuralisator? Und vor allen Dingen, gibt es sowas wirklich? Weil die Science dahinter, die ist ziemlich besorgniserregend eigentlich. Also es ist ja eine lichtbasierte Gedächtnismanipulation, weil du siehst ja immer nur, wie dieser Stab dann da rausfährt, dann machst und die Men in Black selber schützen sich ja durch diesen Lichtimpuls mit ihren geilen Sonnenbrillen, ihren Ray-Ban Predator.
Ray-Ban hat seinen Umsatz von diesen Sonnenbrillen von insgesamt von 3,5 auf 5 Milliarden Dollar erhöht nach der Premiere von Men in Black.
Mhm. Ja, das machen jährlich?
Das ist wie
97 halt.
Das ist wie Nokia, die eine extra Modell rausgebracht haben von diesem Matrix-Handy, dass wenn du drauf so klack, so aufschießt, haben die auch ein extra Modell für rausgebracht, nur weil so viele Leute angefragt haben, ob es das Handy wirklich gibt. Ja. Die hatten das eigentlich nur für den Film designt.
Also Ray-Ban hat an Men in Black und an Matrix richtig Arsche gemacht.
Ja. Ja, Sonnenbrillen fetzen halt einfach. Das ist so wie früher halt die Zigarettenmarken.
Sonnenbrillen fetzen einfach.
Ja. Die steigern in der Coolness um mindestens 17%.
Ich wollte gerade sagen, was denkst du, warum ich immer aus so coole Sonne? Ja, ohne eine coole Sonnenbrille
gehe ich im Sommer nicht aus dem Haus.
Ich wollte gerade sagen. Aber ich habe auch Glück. Weißt du, ich habe zwar keinen Hutkopf, aber ich habe ein Sonnenbrillengesicht. Und ich finde Sonnenbrille, je cheesiger, desto besser eigentlich.
Ja, ich mag Sonnenbrillen auch sehr gerne. Ja.
Je bescheuerter die aussehen, desto besser finde ich die auch immer. Ja. Naja, na gut, kommen wir zum Neuralisator zurück. Also, das Prinzip von dem Teil funktioniert halt dann so, Licht soll ja durchs Auge ins Hirn quasi eindringen und dadurch eine Veränderung der Synapsen hervorrufen.
Weil in der Welt von Men in Black soll
genau,
das so
in der
funktionieren.
Welt von Men in Black. Wie gesagt, lichtbasierte Gedächtnismanipulation. Also es macht Puff und plötzlich setzt es bei dir aus. Ein bisschen wie bei einer Hypnose. Jemand schnippt und du wirst zum Huhn. Solche, nach dem Prinzip quasi.
Und ist das irgendwie eine spezielle Art von Licht oder was ist das?
Nee, das ist eine Taschenlampe.
Tobi, bitte.
Ja, was ist denn das für eine blöde Frage?
Pass Licht auf, ist nicht gleich Licht.
Naja, das Ding ist ja, halt, es kann ein festgelegter Impuls sein, weil das Ding ist halt, also wie gesagt, dieser Lichtimpuls und dadurch die neuralen Konstrukte in deinem Hirn anzugreifen, macht sogar Sinn, denn die Neuronen empfangen und übertragen ja elektrische Signale über, jetzt kommen wir auch gleich wieder zu, was ich hatte, zu Kokain. In der Pulp Fiction Folge, denn die Neuronen kommunizieren ja über ihr Axon und über ihre Dendriten miteinander. Jetzt kommen wir mal ganz
tief
in die Biologie.
Dendriten,
ja, pass
klar.
auf, wenn du so ein Bild hast von einem Neuron, dann sieht ja im Prinzip aus wie so eine aufgeklappte Hand. Du hast ja die Zelle, dann hast du die Dendriten, die wie Finger weggehen, und hast du Axon, was quasi wie der dicke Arm da ist. Und so kommunizieren die ja alle miteinander. Dendrit an Axon, dann immer so weiter, ne? So sehen ja Nervenzellen aus.
Und da wird Strom durchgeballert.
Da werden elektrische Signale durchgeballert, nicht Strom. Strom wäre geil.
So Strom. Das ist so ein Stromimpuls, oder nicht? Also wenn Elektrizität von A nach B kommt, nennt man diesen Weg ja Strom.
Ja, halt ein super, super schwacher Strom halt.
Ja, natürlich. Aber das ist, also zum Beispiel Haie reagieren auf, die können diese Stromimpulse wahrnehmen. So jagen die.
Ja, ja.
Die können ja nichts sehen, nichts hören, nichts riechen. Doch, riechen können die ganz gut. Aber die nehmen halt Stromimpulse im Wasser wahr. Nur die durch Bewegung halt entstehen, wenn die Neuronen halt miteinander kommunizieren.
Ja. Aber jedenfalls, so funktioniert halt Kommunikation im Gehirn. Wie das Gedächtnis das funktioniert, kann ich nicht sagen, weil das wird wird halt immer noch erforscht. Man weiß einfach, dieser Austausch, was wir auch in der letzten Folge haben, hier zwischen Serotonin und Dopamin, zwischen den Synapsen, ist halt definitiv ein Teil davon. Also so funktioniert teilweise auch Gedächtnis.
Genau, im Groben. Also wie man weiß, ist das, dass du halt eben diese Neuronen hast und die sich miteinander, also die verwachsen miteinander, das machen die ständig, pausenlos, verwachsen die irgendwie miteinander und je nachdem, wie die sich zusammensetzen, erinnerst du dich an andere Dinge. Also sagen wir mal so, ich sehe Richards Gesicht und in dem Moment verknüpfen sich in meinem Kopf mehrere Synapsen zu einem Knüppel. Und das ist das Gesicht von Richard. Wenn ich da Stromimpulse durchjage, wird in meinem Kopf, in meiner Wahrnehmung, das Gesicht von Richard hervorgerufen.
Durch die elektrischen Impulse, die dein Auge umwandelt und über den Sehnerv weitersendet an dein Hirn. Und dann, weil das Auge guckt dich ja nicht nur einmal an. Wir tasten ja das Auge tastet dich ja irgendwie mehrere Male ab, bis es dich eigentlich erkennt.
Das nennt sich sarkadisches Sehen, das ist wie so ein Scanner.
Also so ein zusammengewürfelter Knubbel aus biologischer Masse, das klingt tatsächlich wie Richards Gesicht.
Ja, super. Genau, ja.
Ja. Nur mit Haaren. Ich trage zurzeit Vollbart, das unterstreicht das Ganze noch. Jedenfalls, wie kann man jetzt halt mit Licht dein Gedächtnis quasi beeinflussen? Es gibt sowas Geiles wie die Optogenetik, und das muss ich jetzt ablesen. Die Optogenetik ist ein relativ neues Fachgebiet der Genetik und in der Biologie, das sich mit der Kontrolle von genetisch modifizierten Zellen mittels Licht beschäftigt. Die Forschung dahinter ist gerade mal 16 Jahre alt ungefähr. Und was im Prinzip gemacht wird, ist, DNS wird aus Mikroben, die für Gene kodierte Proteine bilden, lichtsensible Proteine bilden. Ne?
Was?
Pass auf.
Nochmal.
Aus der DNS werden Mikroben entnommen. Die
Mikroben aus der DNS?
Quatsch, so ein Blödsinn. Aus Mikroben wird DNS entnommen.
Ach so, ich wollte
grad sagen. Und diese enthalten Gene, die kodieren, die lichtempfindliche Proteine bilden, lichtsensible. Diese lichtsensiblen Proteine werden dann in Viren gestopft und dem Organismus, an dem getestet wird, direkt ins Hirn eingesetzt. Die Forschung macht das derzeit mit Mäusen. Das heißt, denen werden Viren ins Hirn gepflanzt, die in der Lage sind, Gene zu produzieren, die lichtempfindliche Proteine freisetzen in deren Körpern.
Ist das abgespaced?
So, pass auf. Wenn die Hirnzellen, die dann im Organismus sich halt bilden, dann diese Gene dazu bringen, dieses Protein halt zu bilden, wird der Organismus wird dem Organismus ins Hirn ein fiberoptisches Kabel eingesetzt. Das heißt, diese Mäuse, gibt's auch Bilder davon, diese Mäuse sitzen halt wirklich da und haben wie so ein Lichtleitkabel im Kopf halt direkt. Durch Lichtimpulse können dann die lichtempfindlichen Synapsen, die ja dann beeinflusst sind durch dieses Protein, können dann konditioniert werden Und die Synapsen können darauf trainiert werden, auf bestimmte Lichtimpulse sich zu schließen, zu öffnen oder den Austausch von Informationen zu manipulieren. Das heißt, deine Synapsen können darauf trainiert werden, auf bestimmte Lichtsignale wirklich zu reagieren. Entweder sie machen dicht oder sie machen auf oder sie verschieben sich.
Ist das nicht genau das, was beim Sehen passiert?
Ganz genau. Ah. Nur in härterer Form. Also wie quasi
kontrollierter
so.
Halt.
Ja, sagen wir mal so, du guckst den Rembrandt an. Wenn ich jetzt aber den Rembrandt nehme und dich damit verprügel, dann ist das intensiver.
Ja.
Ist Kunst, du Wichser! Genau, dieser Lichtimpuls wird mit der Geschwindigkeit des Informationsaustausches im Hirn ungefähr geschossen. In den Kopf direkt, sodass das Hirn das auch annimmt. Genau, also da man jetzt halt aber nicht jedem Menschen auf der Welt, um sein Gehirn zu manipulieren, halt nicht irgendwie ein Lichtkabel in die Stirn direkt stecken kann und dann den mit Lichtimpulsen beschießen kann, sodass der im Prinzip alles Mögliche vergisst, was du möchtest, wäre jetzt eine mögliche Theorie dahinter, dass das an Menschen zum Beispiel getestet wird, dass diese
Viren?
Genau, diese vollgestopften Viren quasi, dass das an menschlichen Hirnen getestet wird, daraus dieses Protein genommen wird und pass auf, und dieses Protein zum Beispiel, also so, dass es für die Men in Black funktioniert, dieses Protein müsste im Prinzip in dem Organismus sein. Das funktioniert nur, wenn das Protein quasi in allen möglichen Lebensmitteln und im Grundwasser zum Beispiel schon immer vorhanden ist, du das trinkst und dein ganzes Leben lang eigentlich aufnimmst, also deine Augen sowieso schon für diesen Impuls, für diesen genetisch gesetzten, geformten, gebauten Impuls empfindlich sind und die MIB dann kommen mit ihrem Lichtimpuls genau den richtigen Punkt halt im Prinzip bei jedem Menschen auf der Welt treffen und dann, dass dieser Lichtimpuls so programmiert ist, dass also, dein Erinnerungszentrum oder dein Kurzzeitgedächtnis einfach aufhört.
Okay, also im Prinzip müssen die dann diese Proteine müssen dann ja auf ein bestimmtes Lichtspektrum reagieren. Eben dieses Rot, was wir in dem Film sehen.
Nee, weil später wird es ja auch ein Blau. Also es muss nicht unbedingt später wird der Strahl blau, dieser Licht.
Ja gut, aber ist ja egal. Das ist ja wie aber bei Greenscreen und Bluescreen.
Das Ding ist halt, du musst einen bestimmten Impuls haben. Der muss eine bestimmte Wellenlänge haben, der muss eine bestimmte Frequenz haben, meine ich. Und eine bestimmte Wellenlänge.
Genau, ich spreche von der Wellenlänge gerade. Also dass in einem bestimmten Spektralbereich, wie zum Beispiel ein Rotton, der die und die Wellenlänge hat, löst dann halt eben über die Proteine eine Reaktion in deinen Synapsen aus, die zum Beispiel dazu führt, dass durch Erinnerungen verknüpfte Synapsen aufgelöst werden.
Genau, dass sie keine Informationen mehr austauschen und du quasi dein Kurzzeitgedächtnis also wirklich lahmgelegt wird.
Okay, aber lahmgelegt reicht ja nicht, sondern du musst es ja löschen. Und es geht ja auch. Oh, komm, ey, das ist gut. Weißt du, kannst ja auch, wenn du jetzt, du kannst das ja einstellen auf eine gewisse Zeit. Also bei Kay macht er ja mehrere Jahre.
Tage, Monate, Jahre.
Genau, der macht ja mehrere, 35 Jahre oder sowas sind das ja, die er löscht. Das heißt, das ist ja kein Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, dieser Lichtimpuls, der in dem Film zumindest immer in der gleichen Wellenlänge zumindest projiziert wird, in diesem Rot oder Blau nachher, hat dann aber wahrscheinlich eine andere Frequenz, also ne, wie lange der geblitzt wird. Und die Frequenz bestimmt dann die Intensität der Synapsenveränderung. Also genau. Sagen wir mal, du hast eine Frequenz von, keine Ahnung, lass es 900 Kilohertz sein, in denen der Spektralbereich von diesem Rot, was ist das, irgendwie 300,
ja,
schieß mich tot,
300 Kelvin,
Äpfel,
ja.
Kelvin. Hat, Kelvin, danke, auf deine Augen geballert wird, diese Enzyme, diese Enzyme reagieren sowohl auf die Frequenz als eben auch auf die Wellenlänge, das heißt also durch die Wellenlänge werden die aktiviert, so von wegen die sagen, oh Gott, wir werden gebraucht. Und die Frequenz bestimmt, wie viel die in deinen Erinnerungen auflösen.
Ganz genau. Also wie gesagt, wenn man das mal nachlesen möchte, wer das mal nachlesen möchte, Optogenetik. Das ist
super geil.
Das Witzige ist daran, das ist nicht nur, so könnte das ungefähr passieren.
Nein,
Optogenetik gibt's halt wirklich.
Ja, das aber du brauchst ja auch nicht mal dieses Kabel, weil du hast ja, also wenn man jetzt weiterforscht, das ist natürlich das ist ein Prototyp mit dem Kabel, weil du hast diese Kabel im Kopf, das sind Augen.
Pass auf, jetzt wird's gruselig. Es gibt eine Firma, Retrosense heißen die. Ja. Die machen das, was ich euch jetzt gerade beschrieben habe, die machen das an Menschen. Allerdings mit Blinden. Die versuchen nämlich durch Lichtimpulse, die Lichtimpulse hinterm Augapfel zu stimulieren, damit Blinde nicht mehr ganz blind sind, sondern anfangen wieder Form zumindest zu sehen durch Lichtimpulse.
Da gibt's auch
das heißt, die beschießen den blinden Fleck mit Licht, sodass der im Prinzip konditioniert wird mit diesen Viren halt, mit diesen vollgestopften Viren. Das heißt also im Prinzip auch, weißt du, wenn du das übers Grundwasser aufnimmst, da kann man auch jeglich, das ist total geil, weil eigentlich dadurch, dass das möglich ist alles, kannst du voll die krassen Verschwörungstheorien lostreten. Weil wer sagt denn, dass weißt du, jede Grippespritze enthält Viren so.
Ja, jeder Stück Wasser kann Viren enthalten. Das ist übrigens, da gibt's auch voll die krassen Erfolge, ne? Also bei dieser Blindenforschung. In dem Zuge habe ich diesen Namen nämlich schon mal gelesen, dass es bei so einem Kind funktioniert hat, dass die umgehst praktisch den Sehnerv und stimulierst andere Nerven, um das gleiche Signal zu verarbeiten. Total interessant.
Jeden, den das interessiert, RetroSense, also Retro und Sense, S-E-N-S-E, die sitzen in Michigan, haben eine offizielle Seite. Wer sich für interessiert, guckt es euch mal an. Das ist echt interessant.
Also,
Fred ist gerade mega gelangweilt.
Nee, gelangweilt nicht. Also ich will es mal so sagen, die Hälfte, die ich jetzt verstanden habe, war super interessant.
Gut. Ich fand das
spannend. Aber das wäre soweit zum Neuralisator eigentlich. Also voll die krasse Technik, kompakt in so einem kleinen Kugelschreiber.
Die aber möglich ist im Prinzip. Das Problem ist nur das exakte Ansteuern des Erinnerungszentrums.
Die technische Umsetzung ist sehr schwierig. Ja. Und jedes Mal, wenn du das Wort Virus gesagt hast, bin ich auch so kurz zusammengezuckt. Was für ein Virus, Alter?
Nee, der Virus ist ja im Prinzip nur der Bote.
Ja, aber was für ein Virus nimmst du dann? Denn Virus
ist ja Grippevirus nehmen.
Ja, du kannst doch keine Leute absichtlich mit Grippeviren infizieren.
Ja, doch, wenn die Grippe, also du kannst
Grippe spritzen.
Eben, du kannst ja, also bei einer Impfung wird nichts anderes gemacht. Du kriegst Viren gespritzt.
in ganz kleinen Dosen.
Ja, du musst ja nur diese Enzyme, also der Virus ist ja ein reiner Botenstoff, der muss nur dieses Enzym in deinem Körper hinterlassen. Okay. Und Viren sind halt sehr gut dazu geeignet, weil die sich in deinem ganzen Körper verbreiten und dann halt eben dieses Scheißzeug, also diese Enzyme da lassen. Also
die Idee,
das über Viren zu machen, ist echt clever. Du musst halt nur gucken, dass die Viren halt kein Polio beinhalten. Das wäre kacke. So, wir können die Menschen alle steuern und sie sind alle tot.
Um es wirklich auch auf den Punkt zu bringen, ist Neuralisieren möglich? Also kann man geblitzdings werden? Ja.
Leider noch nicht.
Es geht. Also die Forschung ist so weit, dass wir mit Lichtimpulsen auf jeden Fall Ratten dumm machen können.
Ja, aber beziehungsweise manipulieren können. Also du kannst, wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass das Erinnerungszentrum halt in irgendeiner Form sinnvoll anzugreifen, weil wir nicht mal wissen, wie das Erinnerungszentrum funktioniert. Aber also du kannst es ja mit gar nichts.
Nee.
Aber es gibt super viele solche Forschungen. Zum Beispiel auch, dass man durch so einen winzig kleinen Strom, das ist so ein Stromschocker, so eine Art, so ein Chip, kann man ins Gehirn pflanzen, der in dem Moment, wenn du Parkinson hast, das Zittern losgeht, einen Gegenimpuls, also ein Stromsignal in dein Gehirn ballert, damit du nicht mehr zitterst.
Gehirn, so eine Art Gehirnschrittmacher, habe auch davon gehört. Ja.
Cool. Mega interessant.
Aber da sind wir von MIB halt noch echt weit entfernt. Also wir sprechen hier, um einen Vergleich zu machen, davon, wir wollen zum Mond fliegen, aber wir haben gerade erst herausgefunden,
Ärmelkanal
kommt. Dass es mit einem Propeller möglich ist, Luft zu verdrängen.
Ja, wir sind da,
prinzipiell könnte es gehen.
Das Smartphone mit dem, was Da Vinci so erfunden hat.
Man könnte, also prinzipiell geht's eigentlich, oder was heißt prinzipiell, in der Theorie geht's, man müsste dich halt nur einfach wahrscheinlich eine Woche lang irgendwo in einem dunklen Kämmerlein einsperren, dich auf eine Planke schnallen und dir halt irgendwie ein Lichtkabel in den Kopf rammen und dich dann immer bestrahlen. Ja,
aber das Problem ist, dass du wahrscheinlich Gemüse bist, weil wir halt nicht wissen, wie das
Gedächtnis funktioniert. Das im Prinzip, eigentlich ist es eine Kurzepilepsie, wenn du so möchtest, fürs Hirn.
Ja, nur, wie gesagt, das Problem ist eben, dieses Gedächtnis so gezielt anzugreifen. Also vor allem eben auch sagen, jetzt 46 Stunden. Weißt du, so, das ist echt Science-Fiction.
Ja. Bei den MIB erklärt es ja Tage, Wochen,
Jahre.
Da ist nicht von Stunden die Rede. Das
Tage,
heißt,
Wochen, Monate, Jahre, oder?
Kann sein.
Tage, Monate, Jahre?
So, ja, es sind drei.
Ja.
Das heißt, dir wird immer mindestens ein Tag fehlen. Minimum. Gut, allerdings kann man das mit dem Film schon vereinen, weil die Leute, die geblitzt wurden, die sind total Gemüse erstmal.
Ja, aber ich glaube, also in dem Film sieht das aber so aus, als wäre das auch kurz möglich, weil Tage heißt ja nicht, dass du 1, 2, 3 Tage, sondern es kann ja auch sein, dass du 0,3 Tage einstellen kannst.
Ach so, okay.
Das ist ja so ein Rad. Ja.
Das kann sein, das kann sein.
Ja. Aber ich erinnere mich da so schön an die eine Szene im zweiten Teil, wo er da seinen Partner in dem Café blitzdingst. Total geil, wo er ihn blitzdingst und dann auch irgendwie meint so, weil die geben denen ja dann auch immer neue Erinnerungen.
Ja.
Und dann das jetzt, such dir eine Braut und mach einen Haufen Kinder. Der arme Typ. Die arme Frau, stell mal vor, der ist dann so darauf konditioniert, dass ja die Alte jeden Tag knattert, weil er irgendwie dann irgendwann 20 Kinder da haben will.
Das ist im Prinzip eine Hypnose, was danach stattfindet.
Es werden aber auch zwei oder ich glaube, zwei oder, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder dreimal in dem Film auch Leute geblitzdingst, ohne dass man ihnen eine neue Erinnerung gibt. Und das ist echt fahrlässig, Alter, weil die Leute haben dann echt eine Amnesie. Die haben
eine Kurzzeitamnesie.
Die haben eine Gedächtnislücke und wissen nicht, wo sie sind und was sie hier gerade machen.
Vor allem das Krasse ist ja, dieser Eingriff, dieses Neuralisieren scheint ja wirklich ein Auflösen der Synapsenverbindungen zu sein. Warte mal, stimmt nicht, das ist wiederherstellbar. In Teil 2 stellen die Erinnerung von Kane in so einem total abgefahrenen Apparat wieder her.
Es ist reversibel, ja.
Das heißt, die Erinnerungen werden, also
reversibel.
Wolltest du auch mal was Kluges sagen? Ei, ei, ei.
Darf ich mal 50 Cent in die, ich schmeiß einen Euro in die Klugschisskasse.
Hier die, was wollte ich sagen, genau, die neuronalen Verbindungen werden also nicht gekappt, sondern wahrscheinlich nur blockiert.
Ja.
In irgendeiner Form.
Ja, klar, das heißt, wenn du mit Lichtimpulsen, habe ich ja gesagt, du kannst sie darauf trainieren, zu öffnen, zu schließen sich zu verstellen halt. Ja. Sodass sie Informationen anders verarbeiten.
Ich bezweifle, dass sie sich damals so viele Gedanken gemacht haben, aber heute ist, mit dem jetzigen Stand der Wissenschaft, ist das viel interessanter als noch in den 90ern. Dass das so weit möglich ist.
Ja, aber trotzdem noch in sehr weiter Ferne, ja, Alter.
Weißt du, was ich meine? Dass es heute spannender ist, über den Neuralisator zu sprechen als Ende der 90er. Weißt du, damals war das einfach nur ein cooles Science-Fiction-Feature. Heute ist das greifbarer, diese ganze Technologie.
Über alles kann man heute besser sprechen als in den 90ern.
Das stimmt.
Ja. Aber wenn wir das mit dieser Technik machen, von der wir da gerade sprechen, könnte man sich dann mit einer Sonnenbrille tatsächlich davor schützen?
Ja klar, ja, weil du die Wellenlänge ja veränderst.
Ja genau, weil eine Sonnenbrille filtert ja auch in der Realität Wellenlängen raus, genau. UV zum Beispiel,
ja.
Wenn du eine gescheite Sonnenbrille hast. Ja. Übrigens an dieser Stelle, weil wir gerade über Grippeimpfungen gesprochen haben, Kinder, lasst eure verdammten Kinder impfen.
Ja.
Ohne Scheiß, Mann. Ich will keine Impfgegner unter unseren Hörern haben. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist asozial. Ja. Seine Kinder nicht gegen wichtige Krankheiten wie Grippe oder Polio oder so impfen zu lassen, ist einfach nur asozial.
Das ist echt ganz grob fahrlässig. Vor allem für alle, die Angst vor Autismus durch Grippe-Impfungen haben.
Alter.
Autismus ist ein genetisches Ding. Und hast du von Geburt an, das entwickelst du nicht durch eine Spritze, das ist de facto unmöglich.
Es gibt genau eine einzige Studie, die irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70, schieß mich tot, Jahre alt ist, auf der diese ganze Autismus-Impfung basiert, die völliger Schwachsinn war.
Ja. Also das ist so, als würdest du sagen, ey, wenn ich meinem Kind das und das spritze, bekommt er ein Down-Syndrom. Das geht nicht, weil das ein genetisches Ding ist.
Ja.
Nur mal so.
Ja.
Also wenn du willst, dass dein Kind sowas passiert, dann schmeiß es in einen Atomreaktor, dann hast du vielleicht eine Chance, dass
das passiert. Und dann kommen halt...
Genau, dann kommt es zwar ein bisschen glibberig wieder raus, aber
genetisch verändert.
Aber genetisch verändert.
Ja, irgendwann machen wir auch mal eine Skepsis-Folge über Impfgegner. Alter, das ist wirklich ein Thema, wo ich mich drüber aufrege. Und dann heißt es halt so, ja, gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Impfungen helfen?
Ja,
die verfickte Menschheitsgeschichte der letzten 100 Jahre.
Einfach immer so fragen, ey, erinnerst du dich, wann du Polio hast? Genau, ich auch nicht.
Ja,
genau.
Masern, die scheiß Masern. Die Masern sind eine verfickt nochmal tödliche Krankheit.
Ja.
Die Masern gehören zu den absolut, habe ich erst vor kurzem wieder einen interessanten Podcast drüber gehört, die Masern gehören zu den verfickt nochmal ansteckendsten Krankheiten, die es auf der scheiß Welt nur gibt. Ja. Viele Grüße an den Primatentalk-Podcast, den ich gehört habe. Genau, die haben darüber gesprochen.
Coole Typen.
Über die über Impfungen.
Ja.
Ja, das ist wirklich, das ist echt albern.
Primatentalk. Von denen hatte ich mir jetzt auch ein paar Folgen bei Podcast Addict reingezogen. Habe ich auch noch nicht gehört. Sind die gut?
Das sind Fanboys von uns tatsächlich.
Nein, echt?
Und ich habe jetzt auch mal reingehört und es war, cool. Ganz nice. Sind zwei Medizinstudenten.
Ist mir vorgeschlagen worden, Primatentalk.
Echt? Ja, ja, mir auch schon mal. Habe ich aber auch nicht reingehört.
Das sind zwei Medizinstudenten, cool. die schnacken.
Ja.
Und backen. Nein, nicht backen, aber schnacken.
Gut. Das ist halt echt so, ne? Mein Kind ist zwar an Mumps gestorben, aber es war nie Autist. Toll.
Toll, super. Und es hat drei andere im Kindergarten noch angesteckt. 1A!
Wo wir gerade über Technologie und Kram aus MIB sprechen, es gibt ja dieses Auto, ne, mit dem sie durch den Dingsbumstunnel da in Queens fahren und oben an der Decke fahren.
Alt und klapprig, neu und geil.
Erinnern Sie sich an den roten Knopf? Jetzt drücken Sie den roten Knopf.
Dass so ein Auto oben an der Decke fährt, ist grundsätzlich absolut im Bereich des Möglichen. Also was solche Autos oder allgemein solche Fahrzeuge, die erzeugen ja so einen Luftstrom, der über ihnen hinweg geht. Ne? Also wir alle kennen diese Bilder von solchen Autos, die im Luftkanal sind, wo dann oben so eine Luftströmung drüber geht. Also je schneller ein Fahrzeug fährt, desto stärker wird es von diesem Luftstrom auf die Straße gedrückt. Ja, und du müsstest im Prinzip an der Decke des Tunnels nur so schnell fahren, dass dieser Luftstrom mindestens mit dem Gewicht, das die Gravitation nach unten zieht, dich da an den Boden drückt. Verstehst du?
Also mit der Fallgeschwindigkeit, so 9,81 genau, Meter pro Quadratsekunde.
Der Luftstrom muss mindestens genauso groß, eigentlich eher größer sein, als die Gewichtskraft, die auf dir lastet. Mhm. So wie wir das bei MIB sehen, wird das schwierig, weil wir wissen, die Szene dauert ungefähr eine Minute. Dieser Tunnel in Queens ist circa 2 Kilometer lang. Es gibt Leute, die das ausgerechnet haben. Da gibt es ein paar witzige Videos im Netz. Das reicht nicht aus. Es sei denn, diese Düse würde praktisch fast senkrecht nach unten zeigen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Ich habe gelesen, dass Formel-1-Autos auf Geschwindigkeiten kommen, die deutlich größer sind als die dafür notwendig ist. Also ein Formel-1-Wagen kann, das hängt aber auch damit zusammen, dass Formel-1-Autos super leicht sind. Das sind ja wirklich Leichtbaufahrzeuge, die aber auch super schnell kaputt gehen. Deswegen, so ein Formel-1-Wagen ist sowieso ein super sickes Gebilde. Das sind ja teilweise, nagelt mich jetzt nicht fest auf die Zahl, aber die wiegen ja nur 300-400 Kilo, fahren aber mit teilweise über 300 km/h in der Weltgeschichte rum. Mit einem Formel-1-Wagen kannst du aus physikalischer Sicht absolut locker an der Decke von so einem Tunnel fahren.
Du musst halt nur irgendwie rankommen.
Du musst halt nur, das kannst du schon machen über so eine Rampe oder so. Trotzdem gefährlich, musst du halt dich auch erst mal trauen, ist aber physikalisch absolut im Bereich des Möglichen.
Tja. Ja, jetzt muss man noch gucken, was Kay dann halt auch in seinem Vorteil, was der da für Getriebe halt auch drin hat, weil die sehen sehr nach Kaltfusion aus.
Du erkennst das äußerlich, ob das Kaltfusion ist, Richard.
Ja, das hört Manfred.
Kaltfusion, eine Idee, die auch mit unserem heutigen physikalischen Verständnis nicht möglich ist.
Ja, das hört man.
Was? Sagen. Sag mal.
Kennst du das nicht, wenn du so durch die Straße läufst und hörst so
ja, Kaltfusion, also, klar.
Kaltfusion,
natürlich.
Kenn ich vom Podracer. Ja. Oh, da ist die Energiekupplung im Frack, im Sack. Oh, oh, oh.
Sprechen wir über Viecher, Viechzeug. Die Schabe, der Antagonist in dem Film ist ja eine Schabe, die sich mit Egger anzieht.
Gib mir Zucker.
Ich hab gar nicht gedacht, du röpst.
Ich dachte es auch.
Zucker.
Das ist ja so ein absolut, also diese. Tobi, du hast dich für uns ja so ein bisschen in die Welt des Viechzeugs begeben und wir haben in der Starship Troopers Folge ja auch schon über Insekten gesprochen und was für heftige Dinge die machen, aber diese Klischees über Schaben, dass sie den Atomkrieg überleben und bla und so, sind die wahr?
Teilweise. Also Schaben sind schon extrem widerstandsfähige Viecher. Das mit der Atomstrahlung ist zum Beispiel so, eine Schabe hält ungefähr 90 Gray Strahlung aus. Gray ist so eine Einheit, in der Strahlung gemessen wird. Zum Vergleich, ein Mensch hält über einen Zeitraum von mehreren Wochen, also so 3-4 Wochen, hält ein Mensch ungefähr 5-10 Gray aus und stirbt dann. Eine Schabe schafft bis zu 90, wenn nicht sogar noch mehr.
Also Schaben würden auf jeden Fall den Fallout überleben.
Den Fallout, genau.
An sich nicht.
Ja, die Explosion, je nachdem, wo sie sind. Ah. Das Ding bei Schaben ist, die verkriechen sich grundsätzlich, weil die mögen kein Licht, die hassen Sonnenlicht und verkriechen sich generell hinter irgendwelchen Dingen. Und je nachdem, wo die gerade sich verkriechen, überleben die auch die Explosion. Natürlich jetzt nicht im Epizentrum, weil da einfach gar nichts überlebt.
Ja.
Aber halt eben so, ne, so die Druckwellen, wenn die da in den Häusern, weil die sind ja auch sehr viel widerstandsfähiger, also in rein körperlicher Sicht, als Säugetiere zum Beispiel. Du kannst, vor allem, weil die so leicht sind, das ist aber bei allen Insekten der Fall, du kannst ja auch eine Fliege volle Pulle gegen die Wand werfen, dann merken die gar nicht.
Allerdings ist es, muss ich ganz kurz einwerfen, ist das mit der atomaren Strahlung keine so riesige Überraschung, wenn man sich mit Atomstrahlung ein bisschen auskennt, weil primitive Lebewesen, die nicht so eine komplexe DNA wie wir Menschen haben, die haben halt nicht so wahnsinnig viel DNA, die kaputt gehen kann wie bei uns. Weil atomare Strahlung ist ja, wie wir schon besprochen haben, die schießt dir deine DNA kaputt.
Also du.
Und das spielt im Prinzip keine große Rolle. Was ein wichtiger Faktor dabei ist, warum die so viel aushalten, ist der Chitinpanzer, den die haben. Das haben aber fast alle Käfer. Ja. Und sehr, sehr viele Insekten generell haben Chitinpanzer um sich herum. Das ist so eine Art Hornstoff. Der das ist
Außenskelett dann quasi, ne?
Ja, genau. Das ist so eine Art Exoskelett, aber eben aus diesem Chitin. Das ist, nagel mich nicht fest, das ist irgendeine Art Horn oder sowas in der Art.
Ja.
Das schützt sehr stark vor Strahlung. Also fast alle Insekten halten so viel aus. Es gibt sogar ein Bakterium, die das 1500-fache aushalten, also wie ein Mensch, so ungefähr so um die... Was sind dann 1500 mal 5?
Also sollten wir Stoffe aus diesem Bakterium machen.
Drum dran. Oder bis zu 15.000 Gray halten die aus über mehrere Wochen. Das ist also im Prinzip nicht so krass. Das ist, radioaktive Strahlung ist vor allem für Säugetiere ein Riesenproblem.
Für alle Wesen mit einer komplexen DNA.
Genau. Ja. Was allerdings heftig ist, oder sagen wir mal so, Hiroshima und Nagasaki hätten die überlebt, haben die auch. Also da gibt's ja, daher kommt das ja auch. Da gab's ja ganz viele Untersuchungen mit Schaben, so aus den 50ern, 60ern, weil die Strahlung halt eben von diesen Bomben nicht so hoch war. Heutige Atombomben, die Strahlung, die danach kommt, keine Chance. Also die sind um ein Vielfaches krasser, das würden auch keine Schaben überleben. Das wird gar nichts überleben. Außer vielleicht diese Bakterien. Aber dann auch nicht im unmittelbaren Einsturzgebiet.
Oh, das macht mich gleich viel ruhiger, wenn ich daran denke, dass ein...
Ja, genau.
Ein Mann mit einem Pudel auf dem Kopf halt irgendwie die größte... die größte Atommacht der Welt regiert. Oh, Mann, werde ich da ruhig bei.
Mit einem Pudel auf dem Kopf.
Was halt krass an Schaben ist, die können bis zu 9 Tage ohne Kopf überleben.
Echt? Das, ja, das stimmt.
Das Tobi, stimmt.
Sag mal, wir waren auch schon zusammen feiern. Wie nur Schaben.
Das sind nicht nur Schaben, die das können. Bei Schaben ist das nur besonders cool, effizient, sag ich mal. Weil die haben, wie alle Insekten, eigentlich ein dezentrales Nervensystem. Die haben kein Gehirn, sondern so Ganglien nennen die sich. Das sind so einzelne...
Oh, da schüttelt es mich gleich, wenn ich das höre alles.
Ja, das sind so einzelne Nervenknotenpunkte, die im Körper verteilt sind. Die haben zum Beispiel, Schaben jetzt einen im Rücken, direkt unter dem Panzer, wo die Flügel sind. Da drunter ist zum Beispiel einer, der ist nur für die Verdauung da. Die haben an den Gelenken jeweils ein Ganglien, das für die Bewegungen da sind. Und am Kopf halt eben, da sitzt so das Hauptganglium. Ganglium ist, glaube ich, der Singular, ist aber egal, der zum Beispiel für die Nahrungsaufnahme da ist. Das heißt, wenn du einer Schabe den Kopf abschneidest, überlebt die bis zu 9 Tage, nicht weil da irgendwas passiert, sondern weil die schlichtweg verdursten oder verhungern.
Ja,
das ist der einzige Grund, warum die sterben, wenn du denen den Kopf abschneidest. Also der Körper lebt einfach weiter. Das ist schon nicht schlecht. Was aber am interessantesten bei Kakerlaken, also Kakerlaken und Schaben ist das Gleiche, sind alle Themen, alles im Bereich Fortpflanzung. Zum Beispiel, wenn du jetzt einer Schabe den Kopf abhackst und die stirbt dann nach 9 Tagen, ist die immer noch in der Lage, Eier zu legen.
Die kann immer noch kabimseln?
Nee, nicht bimseln, sondern Eier legen.
Ach so,
also, Eier ausbimseln. Ja genau, wenn die vorher befruchtet wurde, kann die immer noch ablegen. Diese Otheken nennt sich das. Das sind so Eipakete, die die rausballern. Da sind so...
Wie? Otheken?
Otheken mit Doppel-O. Also Othek.
Klingt wie eine Hipster-Bar.
Total. Ist auch ein ganz cooler Name für eine Bar eigentlich.
Die Othek?
Für so eine Restefick-Bar am Kiez, die erst morgens um 4 aufmacht.
Naja, ist so eine Disco halt, ja. Die Othek.
Ja, genau.
Können wir sie auch AWW-Othek nennen. So Othek. Ja.
Jedenfalls, das sind so 30 bis 50 Eier im Schnitt drin. Das ist extrem wenig für Insekten. Was die aber haben, ist eine Schutzhülle darum. Und diese Schutzhülle ist gefüllt mit diesen Eiern und mit Calciumoxalat. Das ist...
jeder, der das nicht weiß, bitte einmal
abschalten. Ja, das ist eine Säure. Das ist eine Säure, die zum Beispiel bei Zierstein, also das ist ein Teil einer Säure, was zum Beispiel bei Ziersteinen eingesetzt werden, damit die glänzen und so. Also es ist jetzt nicht so krass, dass wenn du das trinkst, du stirbst, aber es hält halt Fressfeinde ab, weil es einfach scheiße schmeckt und unangenehm ist. Also diese Eier sind unheimlich widerstandsfähig. Und wie gesagt, können nach dem Tod abgeworfen werden. Und was richtig krank ist, manche von diesen Viechern legen nicht mal Eier. Die sind ovovivipar. Das Haie zum Beispiel auch. Das ist eilebengebärend. Das heißt, die legen ihre Eier in ihrem Körper und brüten die im Körper aus. Und kriegen dann Leben. Meine Echsen zum Beispiel sind auch ovovivipar.
Seine Tiere, nicht seine Freundinnen.
Ja, genau. Und was richtig krank ist, es gibt wenige Arten, aber die gibt es auch, so subtropische Schaben, die bringen lebende Viecher zur Welt, die legen gar keine Eier, die säugen die. Also die haben einen Uterus. Die haben wirklich einen Uterus, in dem wachsen die heran und die säugen die mit einer milchartigen Proteinflüssigkeit. Und die bringen die dann lebendig zur Welt.
Hör auf zu reden, ey, mir juckt's Bein.
Aber sind das dann nicht Säugetiere?
Das erfüllen alle anderen Kriterien nicht, aber das schon, so also, wie das eierlegende Schnabeltier.
Also wer von unseren Hörern jetzt noch nicht einen Herpes hat, ich gehe echt kurz davor. Ja,
das ist echt übel. Ist und das können die nämlich auch nach dem Tod noch. Diese Viecher können nach, also die
nach
Babys,
nach dem Tod?
Mal, ja, die Babys können nach dem Tod, das ist aber bei Säugetieren auch so, teilweise, dass die nach dem Tod weiterhin in dem Uterus existieren können, weil diese Milch halt im Uterus produziert wird und die können sich da weiter ernähren, bis die halt irgendwann rauskrabbeln.
Wie ist denn das? Es gibt ja bei Men in Black auch diese schöne Szene, wenn die Schabe dann sich offiziell ja dann noch offenbart, weil sie von Kay und Jay abgeschossen wird und dann mit diesem UFO so mega geil in diesem Park da in Queens landet, wo die noch so mega cool stehen bleiben, bis wirklich das Raumschiff knappe 5 cm vor ihren Zähnen im Prinzip zum Stehen kommt dann. Die kommt ja dann raus, du siehst ja Edgar, der den Fleischanzug, Edgar, den die Schabe ja um sich hat, der ist ja auch den ganzen Film hindurch am Gammeln, richtig hart, und zieht sich den ab und dann siehst du die Schabe ja. Und Kay wird ja dann von der Schabe gefressen, inklusive Waffe, und er sagt ja zu Jay noch, sorgen Sie dafür, dass sie auf diesem Planeten bleibt, und dann greift er das Vieh ja an und im Prinzip lockt er es ja dann wieder zu sich, weil er an eine Mülltonne geschmissen wird und dann anfängt diese Schaben zu zertreten und zu zerknacken. Und dieses Vieh reagiert darauf, und ich habe mal irgendwas auch gelesen, dass Schaben tatsächlich auch irgendwie durch ihre Fühler oder was auch immer irgendwie miteinander kommunizieren, miteinander vernetzt sind, was auch immer. Geht das wirklich so?
Also du hast ja keine Schwarmintelligenz oder so, aber du hast bei mehreren, also es gibt viele Tiere, die das machen, also wie auch zum Beispiel Säugetiere, die so eine Art Gruppenbande haben, die gegenseitig auf sich aufpassen. Das ist bei Echsen zum Beispiel auch relativ verbreitet, dass die so auf einem Haufen leben. Es gibt auch bei vielen Insekten, die das machen, Bienen zum Beispiel, dass in dem Moment, wo Bienen sterben, senden die Pheromone aus. Mhm. Also wenn Drohnen sterben von Bienen, also die noch Geschlechtslose, die dann die anderen anlocken, beziehungsweise warnen, also dass die abhauen. Es gibt auch Kakerlakenarten, beziehungsweise Schabenarten, die das auch machen, dass das geht. Ist aber echt nicht unüblich, das machen ganz viele.
Laut aktuellem Stand der Forschung, so viel ich weiß, gibt es sowas wie eine Schwarmintelligenz auch grundsätzlich nicht.
Nee. Also du hast so.
Also es ist bei solchen Sachen, Bienenstöcken und so, ist es einfach ein sehr komplexes Netz aus Verhaltensweisen. Aber so wie man sich das vorstellt, wie bei den Borg bei Star Trek, dass es ein Hive-Bewusstsein gibt, sowas wurde noch nicht entdeckt.
Genau. Ist also nicht wie bei den Borgs, bei Starship Troopers. Ja. Stell dir mal vor, du kommst auf so einen Planeten, wo nur diese riesigen Schaben leben, ey. Ja. Wie viel Zuckerwasser müsste ich mitnehmen?
Was halt krass ist, die haben einen unheimlich starken Geruchssinn. Und zwar
mich kribbelt's am ganzen Körper, wenn ich mir das vorstelle. Das ist so eklig.
Ja, den reicht pro Mikrogramm Luft reichen den 500 bis 1000 Moleküle von einem Stoff, um den wahrnehmen zu können. Bei Menschen sind es mehrere Millionen. Also die riechen einfach alles, diese Viecher.
Mhm. Die hören sogar den Pudding.
Nee, die riechen den, egal wo er steht. Und was unheimlich interessant ist, wie ich finde, die reagieren unheimlich stark auf Hormone von sämtlichen Tieren, weil die sich halt auch von sowas ernähren. Die ernähren sich sehr viel von Kot und von fauligem Kram. Also super angenehme Viecher. Und deswegen riechen die das. Und man konnte nachweisen...
Kakerlaken sind die geborenen Politiker.
Ja, das da Kakerlaken, ja, deswegen nennt man die wahrscheinlich auch so, die Politiker. Konnte man nachweisen, dass... Die gemeine amerikanische Hausschabe, also es gibt so eine amerikanische Hausschabe, Küchenschabe, es gibt eine deutsche Küchenschabe und es gibt die Küchenschabe an sich einfach nur, das sind die wir Kakerlaken nennen. Das ist im Prinzip, das sind so Unterarten.
Die gute und, deutsche Schabe.
Genau. Die in Amerika und bei der guten amerikanischen Schabe.
Die in Amerika sind doppelt so groß wie unsere deutschen.
Vor allem sind die mega eklig. Ja, aber jedenfalls bei
zwischen,
denen
die hissen so
fliegen
eklig.
Die. Ja. Die können fliegen. Die können sehr, sehr gut fliegen.
Ach was?
Ja. Also fast alle Schaben haben Flügel, aber diese amerikanische Küchenschabe kann auch sehr gut fliegen. Die meisten können gar nicht fliegen.
Krass. Papa Roach am Arsch, ey.
Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, man hat nachgewiesen, die reagieren stärker auf Frauen als auf Männer. Also Menschen.
Echt?
Ja, weil die irgendein Hormon in dem Schweiß von Frauen als anziehend empfinden. Deswegen auch dieses Klischee, dass Schaben in Schuhe stecken. Die stecken, wenn dann, in Frauenschuhen, weil die diesen Schweiß mögen. Oh. Total. Das stell ich mir voll scheiße vor. Oh.
Das ist super abgefahren. Ich habe das erst vor ein paar Tagen natürlich in irgendeinem anderen Science-Podcast gehört, dass es relativ neue wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, dass allgemein bei Tierversuchen es einen Unterschied macht, ob die Wissenschaftler männlich oder weiblich sind, dass selbst primitive Tiere entspannter sind, wenn eine Frau den Versuch leitet.
Ja, also gerade bei Säugetieren, weil der Hormonhaushalt auch ähnlich ist. Und weibliche Tiere halt eben diese
abgespaced.
Wie heißt das? Oxytocin ausstoßen, ne?
Ich will nicht vom Horst behandelt werden, ich will die Jutta.
Sagt die Schabe.
Sagt die Schabe. Was ein ganz großes Erfolgsgeheimnis der Schabe ist, und das ist das, was wirklich gruselig bei diesem Scheißviech ist, ist, wie gesagt, körperlich echt stabil. Ja? Sehr stabil. Auch auch im Vergleich zu anderen Insekten ein sehr stabiles Mistviech. Und die vermehren sich lächerlich schnell. Und vor allem in riesigen Mengen. Also diese Otiken sind sehr klein mit 30 bis 50 Eiern, aber davon liegen die aber auch ununterbrochen. Ne? Und zwei Dinge sind da echt heftig. Es gibt Jungfrauengeburten bei Schaben, bei vielen Schaben. Mhm. Davon gibt es nur Weibchen auf der ganzen Welt. Es gibt keine Männchen und die reproduzieren sich selbst. Mhm. Was für ein relativ komplexes Lebewesen echt eine Ansage ist. Und die machen das so schnell und deren Genetik ist so veranlagt, dass die bei jeder Generation merkbare genetische Mutationen hinterlassen. Das heißt, die können binnen Wochen gegen Gifte immun werden.
Boah, ja, krass.
Das ist der absolute Killer für jeden Schädlingsbekämpfer, Kammerjäger. Weil du musst ständig neue Gifte dafür erfinden. Ja. Weil die ständig dagegen immun werden.
Oh. Evolution im Turbo-Gang.
Genau. Und das,
das ist wie bei Snowpiercer hier. Da essen die ja auch diese komischen Proteinriegel immer. Und da haben sie auch so einen riesen Tank voller Schaben. Wo ich mich auch mal gefragt habe, irgendwann muss das doch mal leer werden. Aber klar, wenn die da Rudelbumsen machen. Boah,
ey. Ja, zum Teil ja nicht mal. Brauchen die nicht mal. Ja. Ich habe noch das lustige Wort Analfächer gefunden. Ich habe die weil die Flügel hinten bei den meisten Schaben zu Analfächern geformt sind. Ich habe nicht herausgefunden, was Analfächer sind. Ich habe wirklich mich tot gegoogelt, bis ich auf echt schräge Seiten gelandet bin.
Du hast Analfächer gegoogelt.
Ohne Scheiß, wenn du Analfächer googelst, landest du nur auf Insektenseiten.
Ja.
Und wenn du dann tiefer bohrst nach Analfächern.
Ja, du hast dann, es dann einzeln angegeben, Anal und Fächer, oder? So ganz komische Sexstellen.
Naja, das werden halt wahrscheinlich einfach nur halt so flügelartige Dinger sein. Die
das sind die Flügel, die sind geformt zu Analfächern.
Also die schützen halt dann den Darm, den Arsch.
Denke ich auch, aber ich habe nicht wirklich, vielleicht war ich auch zu blöd, aber ich habe keine.
Also halt so ein Arschschutz.
Ja.
Arschschutz.
Was halt an denen dazu führt, also ne, all diese Dinge in Kombination damit, dass sie halt eben Allesfresser sind, die fressen wirklich alles, was in irgendeiner Form organisch ist, also von Stoff bis Leichen, also wirklich einfach alles.
Ja, ja.
Und können sich auch von allem wirklich ernähren, die können sich von einem T-Shirt, kannst du eine ganze Zivilisation von diesen Viechern ernähren.
Ernsthaft?
Ja, ja. Die sind einfach dadurch nicht kaputt zu kriegen.
Krass.
Also das sind evolutionär gesehen einer der erfolgreichsten Viecher. Die gibt es auch schon immer. Die gibt es schon seit 350 Millionen Jahren. Also Stand jetzt der Wissenschaft weiß man, dass die seit 350 Millionen Jahren existieren in praktisch unveränderter Form. Es gibt auch
Knallen die auch noch so, wenn man da drauf tritt.
Ja, also für Insekten sind es relativ wenig. Es gibt nur 4500 verschiedene Arten. Das ist für Insekten tatsächlich recht wenig.
Mhm.
Spricht dafür, wie erfolgreich die Viecher sind. Also die brauchten sich nicht groß aufsplitten. In Deutschland, in Mitteleuropa zum Beispiel, gibt es nur 15 verschiedene Arten. In Deutschland nur 6.
Lächerlich. Lächerlich.
Ja, also das ist echt wenig dafür, wie viel es von diesen Viechern gibt. Das ist echt, also das sind sehr beeindruckende Viecher.
Rockstars of Evolution.
Total. Und mega eklig.
Aber wollte gerade sagen, aber so eklig.
Ich habe mal meine Echsen mit diesen Viechern mal gefüttert, mit so Schaben. Einmal, die haben die Gott sei Dank nicht gefressen. Ich habe Gott sei Dank keine Schaben mehr im Haus. Die kriegst du auch nicht tot, diese Fickviecher. Die kannst du ja nicht einfach in den Müll schmeißen, weil dann hast du Gott weiß, was für eine Plage nachher im Haus, ne? Ich musste die halt irgendwie umbringen. Und das war im Winter.
Du musstest Schaben umbringen?
Ja, weil ich die nicht einfach in den Müll schmeiße. Meine Echsen haben die nicht gefressen.
Ach so.
Die haben noch monatelang, habe ich immer noch Schaben im Terrarium gefunden. Ich habe da nur 3 oder 4 reingetan. Das war richtig eklig.
Und da warst du noch mal bei, ne?
Da hat Nina sich doch so krass erschrocken, als meine fette Schabe durchs Terrarium lief.
Ja.
Ja, Richard, jetzt reiß ich mal zusammen, Alter.
Ich find's so mega eklig.
Du hysterisches Weib, Alter. Jetzt hör mal auf hier.
Bei Kakerlaken hört der Spaß auf.
Habe ich meine Frage vergessen. Wie hast du die Schaben dann letztendlich entsorgt, Tobi?
Genau, ich habe die halt in eine Plastiktüte gepackt, die Plastiktüte luftdicht verschlossen, das war coolerweise im Winter, und habe die halt draußen bei minus 10 Grad am Balkon liegen lassen. Ja, die lebten immer noch, sind dann aber irgendwann alle erstickt. Also es hat echt lange gedauert, es hat 3-4 Wochen gedauert, bis die alle erstickt waren in dieser Tüte. Und was so ein Ding ist, die sind relativ kälteempfindlich.
Gemein gesagt, jetzt kann man die nicht zertreten?
Ja, aber das habe ich nicht so ganz übers Herz gebracht.
Ja. Deswegen gnadenvoll erstickt, ja.
Tierfreund. Ja, ich weiß, aber irgendwie, ich konnte das nicht so da, die in die Tüte packen und da drauf treten, das war mir zu brutal.
Du wärst ein toller Veterinär.
Ja, ne? Ja, jedenfalls sind die relativ kälteempfindlich. In Russland zum Beispiel, in Sibirien machen das, ist das so ein gängiges Ding, weil da gibt es super viele Schaben aus irgendwelchen Gründen.
Da gibt es Kakerlake am Stiel oder was?
Nee. Ja, die kann man essen, ja, die sind super gesund, ja. Wenn du nicht die Tiefenpanzer abmachst. Wenn die Kakerlakenbefall im Haus haben, die wirst du echt nicht los, die Biester. Ja. Vor allem siehst du die auch nicht. Und wenn du mal eine siehst, also wenn hier in deiner Wohnung eine durch die Wohnung läuft, weißt du, du hast ein Riesenproblem, weil deine ganzen Schränke voll sind mit den Viechern.
Shit.
Wenn die mal rauskommen, vor allem tagsüber, heißt das nur, dass die keinen Platz mehr haben.
Echt?
Ja. Also dann hast du echt ein Problem. Wenn du irgendwo eine Schabe tagsüber in deinem Haus siehst, hast du ein Problem.
Scheiße. Oh, ich habe eine Zeit lang in New York gewohnt, in einer auch ziemlich runtergerockten Bude. Mhm. Und da hast du auch, kennt ihr diese Folge bei den Simpsons, wo Homer sich in den Sessel bei Mo sitzt und sagt, das ist ein toller Massagesessel. Ja, mal, ja. Er schneidet den auf und sagt, nein, der ist nur voller Kakerlaken.
Ja.
Und genauso war das in meiner Bude auch. Ich hatte sie nicht im Sessel, aber wenn du abends wirklich, wenn du dich hingelegt hast und das Licht ausgemacht hast, dann hast du die Kakerlaken, ich weiß nicht, wie viele das waren, die hast du durch die Wand gehört. Wie die durch die Wand halt rasseln da, ey.
Das ist gerade in New York ist das Ding echt, das ist ein Riesenproblem.
Ja, auf Müll gebaut. Die Stadt ist ja komplett auf Müll gebaut einfach nur.
Und ist ja egal, da wohnen super, das ist in allen Großstädten ein Riesenproblem. Gerade eben in Zonen, die entweder tropisch, subtropisch oder halt eben sehr viel Kontakt mit subtropischen Zeug haben, wie zum Beispiel in Amerika halt, dass super viel aus Südamerika importiert wird.
Mhm.
Also auch in Mitteleuropa kommen die natürlich eigentlich nicht vor, ursprünglich, sind alles importierte Viecher und die bleiben dann einfach, weil die so anpassungsfähig sind. Das dauert dann 3-4 Generationen, haben die sich in unser Klima gewohnt.
Ich habe noch nie in einer Wohnung eine Kakerlake gesehen.
Ich auch nicht. Außer
zum Glück auch noch
in meinem Terrarium. Aber sonst auch nicht. Aber wie gesagt, in Amerika ist das ein Riesenproblem.
Das heißt,
und du wirst sie halt nicht los, weil sie einfach immun gegen alles sind.
Wie du schon sagtest, also das heißt wirklich, wenn du mal eine Kakerlake in deiner Bude rumrennen siehst, dann im Prinzip fackel die Hütte ab, ja?
Ja, oder rufen Kammerjäger.
Nee, fackel die Hütte ab.
Oder fackel die Hütte ab, ja.
Danke.
Ja,
das ist also die einzig genau erwachsene Reaktion darauf.
Was die in Sibirien dann halt eben machen, ist dann für ein paar Tage zum Nachbarn ziehen, alle Fenster auf im Winter. Also das können die nur im Winter machen, wenn es da wirklich so 30, 40 Grad minus wird. Alle Fenster auf, alle Türen auf, zum Nachbarn ziehen, ein paar Tage warten. Dann kannst du die nachher zusammenkehren, weil die erfrieren relativ schnell.
Ja, ja, ja. Ja,
aber minus 10 Grad in der Tüte reichen offensichtlich nicht. Scheiß Viecher. Vor allem, die fühlen sich auch so eklig an. Ich hab's nicht über mich gebracht, die mit den Fingern anzufassen, um die Viecher zu, also meine Echsen zu füttern. Aber so mit der Pinzette über diesen Panzer, Alter, die sind so verfickt stabil und wendig. Also ich hab die echt nicht gegriffen gekriegt.
Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich Kakerlaken ehrlich gesagt jetzt nicht so eklig finde.
Hast du die denn so von unten angeguckt, wenn die so...
Ich finde Insekten allgemein, muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht so wahnsinnig eklig. Also ich finde, also wenn ich davon irgendwie sehr viele in der Bude hätte, fände ich das ja schon gruselig auf jeden Fall, aber nee, ich finde dafür Schnecken unfassbar eklig, aber das tun ja die meisten Leute eigentlich.
Schnecken finde ich nicht so schlimm.
Also Schnecken sind mir jetzt auch relativ egal, die kann ich mit einem großen Zeh zerdrücken, das ist mir egal.
Kakerlaken sind schon echt eklig, vor allem weil die so... weiß ich nicht. die sind gefühlt dann auch überall und du wirst sie halt nicht los.
Ja.
Also ich hab das ja im Terrarium erlebt, wie ewig lange diese Viecher da drin überlebt haben und sich scheinbar von dem Kot, denke ich mal, ernährt haben von meinen Echsen.
Mhm.
Also wirklich Monate später habe ich immer noch Schaben darin gefunden.
Ja, krass.
Und ich habe da nur 3 reingetan. Also das ist echt heftig. Ich weiß noch nicht, ob da immer noch welche drin sind. Ich habe das zwischendurch mal komplett umgebaut von innen. Also auch umgegraben und so. Und ich habe danach übrigens nochmal eine gefunden. Keine Ahnung, wo die beim Umgraben... Also es gab nichts. Doch, die hätte sich an so einer Deko irgendwo verstecken können, die auf meiner Couch lagen währenddessen. Alter, das ist echt übel. Richtig übel.
Nur ein toter Bug ist ein guter Bug.
Ja.
Ja, ja. Besten Viecher sind tote Viecher. Die hatten schon recht in dem Film.
Also Käfer und so viel schon eklig. Also so Heuschrecken und so, die fasse ich auch an.
Ja,
also, die sind nicht eklig, die sehen sogar noch irgendwie cool aus. Aber Käfer finde ich schon ein bisschen eklig.
Nee, meine größten Ängste sind halt wirklich auch sowas wie Kakerlaken und ich habe panische Angst vor Schlangen.
Ich habe panische Angst vor Libellen. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe als Kind schon Angst vor denen gehabt, weil die so, die sehen so aus, als würden die so bewusst und präzise fliegen. Also die bewegen sich einfach nur super schnell, aber sieht mal so aus, als würden die sich einen so abscannen. So.
Ja, da bist du in der Anfangsszene von Men in Black ja voll auf deine Kosten gekommen.
Ja, das hat mich jetzt mega geflasht.
Gut, dann kommen wir nach Blitzgedöns und nach widerlichen Käfern, kommen wir zu soziologischen Themen. Ich habe Men in Black
gesehen mit 12. Ich war genau in dem Jahr, wo der rausgekommen ist, bin ich 12 geworden, konnte deswegen gerade so da ins Kino gehen, weil er ab 12 erlaubt war.
Stimmt, du bist ja alt.
Und ich weiß ganz genau, ich kann mich super genau daran erinnern, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, denn ich habe meinen Kindergeburtstag im Kino gefeiert bei diesem Film. In Pforzheim im Rex-Kino, glaube ich, viele Grüße, habe ich diesen Film gesehen, Man in Black. Und damals war ich natürlich noch viel zu jung und zu dumm, als dass mir das auffallen würde, aber jetzt, als ich ihn nochmal alt und weise praktisch nochmal für die Kack- und Sachgeschichten das große wissenschaftliche Podcast-Format gesehen habe, ist mir das auch nochmal extrem krass aufgefallen, worüber es in dem Film neben all der Kakerlaken-Schlachterei geht, und zwar Immigranten, Einwanderung.
Ja,
Liebe.
Ich hab dann im Google mal so ein bisschen nachgeguckt, und da gibt's tatsächlich eine Filmkritikerin namens Alyssa Rosenberg, und sie sagt, Man in Black might just be the best progressive immigration film out there. Also hat sie damals gesagt. Also Man in Black könnte einer der besten oder vielleicht sogar der beste progressive, also nach vorne blickende oder fortschrittliche Einwanderungsfilm sein.
Kriegt nach Bushido den Immigrationspreis.
Und ja, also ich meine, was sehen wir in dem Film? Wir sehen echt sehr viele Einwanderer und Flüchtlinge, die ganzen Aliens, die auf die Erde kommen. Ich habe den Film, als ich den jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, nochmal angeguckt, und hab darauf geachtet, was man über die Aliens, die dort gezeigt werden, erfährt. Und das sind eigentlich fast alles so typische Einwanderer-Klischees. Also das sind Leute, die vor Verfolgung flüchten, die auf die Erde kommen, um da ihr Glück zu suchen. Die leiten irgendwelche komischen Läden da in New York, irgendwelche Eckkneipen, versuchen über die Runden zu kommen. Ja, es wird teilweise ja auch wirklich erklärt in dem Film, dass die Erde eine politisch neutrale Zone ist, in die die Leute flüchten.
Genau, ja. Also du hast zum Beispiel da diesen Mops, der da neben seinem komischen Härchen sitzt und, glaube ich, Zeitungen vertickt. Ne?
Frank.
Ja.
Frank,
ja. Nochmal, das ist aber eine schlampige Tarnung und der Hund leckt mich an meinem pelzigen Arsch.
Ja.
Tommy Lee Jones hat übrigens wirklich einen Hund geschüttelt in der Szene. Das fand er auch nicht cool, nee. Das fand er auch wirklich nicht geil.
Das glaube ich. Ja. Hier, Schaben wurden übrigens nicht verletzt. Die hatten so und so viele Schaben, weiß ich jetzt nicht mehr, am Set. Und bei dieser Szene, wo die zertreten werden, das sind so Senftütchen, die sind einfach zertreten. Und die haben original nachher alle Schaben wieder eingesetzt. Sammeln, ja, und nachzählen müssen, ob auch alle noch leben.
Oh. Das lobe ich mir, Alter.
Das lobe ich mir auch.
Ja. Also, das ist wie bei The Shawshank Redemption, die komischen Maden, mit der Rabe Jake gefüttert wird.
Ja.
Wo das Veterinäramt noch gegenzeichnen musste, dass jede von diesen Maden, die dort in jedem Take verfüttert haben, wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist und nicht durch die Hand des Raben.
Ja. Scheiße.
Ja, die haben einen richtigen Aufriss gemacht.
Und dass das halt in Amerika, speziell in New York spielt, ist halt tatsächlich bei diesem Film echt so sehr passend, weil Amerika ist ja im Prinzip so das Einwanderungsland schlechthin. Die amerikanische Geschichte im Schnelldurchlauf, die Menschen, die dort ursprünglich gelebt haben, wurden brutal vertrieben, Indianer, und Menschen aus der ganzen Welt haben dieses Land dann bevölkert.
Ja.
Was die Amis ja echt oft vergessen, siehe Trump-Präsident. Hab ich jetzt fast ausgesprochen, Alter.
Trump.
Siehe Präsident Trump und Einwanderungspolitik und so, aber es wird halt oft vergessen, dass die USA einfach nur aus fucking Einwanderern fast bestehen.
Ich war sogar, stell dir vor, der würde die MIB leiten, dann wäre das nicht mehr America first, dann wäre es dann nämlich hier
World first,
Grace first.
Es ging mehrere große Immigrationswellen über Amerika hinweg. Zum Beispiel im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert gab es eine riesengroße Hungersnot in Irland, die tatsächlich mit dem Vulkan Eyjafjallajökull in Island zusammenhängt. Ja, ich habe es korrekt ausgesprochen. Danke.
Ich dachte mal, Isländisch wäre unaussprechlich. Auch für Isländer.
Eyjafjallajökull.
Das fand ich in den Nachrichten immer so geil, als sie das immer sagen mussten.
Höhepunkt der Einwanderung in den USA war Ende des 20. Anfang des Ende des... Oh, fuck you. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind Millionen von Menschen eingewandert. Auch in den 30ern, ich sage nur Zweiter Weltkrieg, viele Liberale und Juden flüchteten aus Europa nach Amerika.
Was genau war denn jetzt schuld an der Hungersnot in Irland? Ja klar, der Vulkan, aber warum?
Die Asche.
Die Asche.
Aha.
Es gab jahrelang deutlich weniger Sonne und Wärme in Irland.
Oh.
Und die Pflanzen sind einfach verreckt.
Ja, ja, ja.
Die Leute sind verdammt nochmal verhungert
so
in Irland.
So ein bisschen einmal so Atomkrieg-Aftermath in klein, ja?
Ohne atomare Strahlung, ja, und ja, ohne Mensch-Einwirkung, ja.
Grundsätzlich.
Und nuklearer, ja, Winter, aber trotzdem.
Also Generalprobe
ohne
für
das
den
Nuklear.
Ja, ohne Nuklear halt.
Boah. Generalprobe für den nuklearen Holocaust.
Ja.
Und naja, der klingt jetzt komisch, aber der eigentliche Holocaust, sprich Judenverfolgung in Deutschland und NS-Regime, war dann in den 30ern und frühen 40ern großer Grund für Millionen von Menschen aus Europa auszuwandern und ihr Glück bei den Amis in Amerika zu suchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der Kolonialzeit, da sind dann auch wahnsinnig viele Leute aus den ehemaligen amerikanischen, englischen und französischen Kolonien nach London und holländischen Kolonien geflüchtet. Das ist zum Beispiel ein Grund, wieso es in England wahnsinnig viele schwarze Leute gibt, schwarze Menschen mit afrikanischem Hintergrund, deutlich mehr als in den meisten anderen, oder auch in Frankreich, deutlich mehr als in den meisten anderen europäischen Ländern. Die kommen alle aus den ehemaligen Kolonialländern, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg einfach verlassen wurden, sag ich mal. Die europäischen Länder hatten keine Ressourcen mehr nach dem Zweiten Weltkrieg, um sich so heftig um ihre Kolonien zu kümmern. Die Kolonien verkamen ja, halt.
Plus super viele Unabhängigkeitskriege.
Ganz genau.
Siehe Indien.
Ja, und die Leute sind dann halt nach London und nach Paris geflüchtet.
Ja. In Amerika sieht die grundafrikanische Einwanderung ein bisschen anders aus.
Mhm. Ja. Nach dem...
ein bisschen,
ja. 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 Ja, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann auch sehr viele Einwanderer, die sind aber nicht geflüchtet, sondern die haben wir uns so hergeholt. Wirtschaftswachstum, es gab...
Die Türken in den 60ern, ne?
Ja, also wir Deutschen haben wirklich Werbung geschaltet in der Türkei, in Spanien, in Italien, dass die Leute nach Deutschland kommen sollen, weil wir sie brauchen, um unser Land wieder aufzubauen nach dem Krieg.
Ja.
Einer meiner besten Freunde, Fabio zum Beispiel, ist im Prinzip einer der Nachfahren dieser Leute, die nach Deutschland gekommen sind, aus Italien.
Ach, deswegen ist er so quasi.
Weil er Italiener ist?
Weil er Italiener ist?
Weil er italienisches Blut gepaart mit deutscher Bäuerlichkeit.
Ja. Hast du den mal gesehen?
Und das kostet, Richard. Das kostet.
Stutt und Stuttgarter Mathematikstudium. Und während und nach der Zeit des Eisernen Vorhangs, also der Sowjetunion, kamen wahnsinnig viele Leute aus Osteuropa nach Mitteleuropa. Während des Vietnamkriegs flüchteten fast 2 Millionen Vietnamesen, viele nach Europa. In den 90ern gab es die Balkankriege, aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen viele Leute nach Deutschland. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in der Grundschule war und plötzlich 2 Jungs aus dem ehemaligen Jugoslawien bei uns standen und es hieß, hey, die sind jetzt bei euch in der Schulklasse. Und an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, die am Anfang, glaube ich, echt eine Scheißzeit hatten, die kaum die Sprache sprechen konnten, die sich dann aber tatsächlich doch relativ schnell integriert haben und tatsächlich von uns Kieselbronner Kids ganz gut aufgenommen wurden. Und heute ist es so, dass viele Leute aus Ostafrika dann nach Europa kommen und Nahosten.
Ja, Syrien und so.
Und das ist ein Thema, das muss man jetzt nicht groß erklären, das kennen wir ja alle, die aktuelle Diskussion, ne? Flüchtlingskrise, sag ich mal. Es sind laut der UNO-Flüchtlingshilfe im Moment weltweit rund 60 Millionen Menschen am Flüchten.
Wow.
So viele gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr weltweit Flüchtlinge. Ja.
Boah, das ist ein Thema gerade ganz schwierig, nicht politisch zu werden.
Jo, ne? Definitiv. Also münzen wir es doch nochmal auf dem Film. Warum ist Black so ein super Beispiel?
Also, worauf ich gerade hinaus will, ist, die Flucht, aus welchen Gründen auch immer, ist nichts Neues, sondern das gibt es eigentlich schon immer, seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte.
So hat sich der Mensch auf der Welt verteilt.
Richtig.
Weil wir Weicheier sind.
Ohne Scheiß.
Ja. Nee, aber ja, klar.
Ich bin im Prinzip auch ein Flüchtlingskind. Die Vorfahren meiner...
meine Eltern auch sind aus der DDR geflüchtet. Also.
Die Vorfahren meiner mütterlichen Seite lassen sich so tatsächlich eher in den osteuropäischen Raum nachverfolgen. Tschechien. Meine Oma hat in Wien dann gewohnt und ist dann tatsächlich aus Wien geflüchtet, weil sie von den Nazis da rausgebombt wurden und ist dann tatsächlich ironischerweise über den Umweg Tschechien nach Deutschland reingeflüchtet. das Land, das sie eigentlich ausgebombt hat und dann in Bretten gelandet. Meine Oma hat eine mega abgefahrene und spannende Lebensgeschichte hinter sich.
Krass.
Und ich, wenn man mal nachfragt und bohrt und Anforschung betreibt, bin ich sicher, dass das bei euch beiden und bei vielen anderen Hörern vielen anderen Hörern auch solche Geschichten dahinter stecken.
Also bei mir ist es auch Ostdeutschland, also während des Zweiten Weltkrieges, meine Oma als Kind, also da war die noch relativ jung, die sind irgendwie, also von der deutschen Ostfront, also als die Russen dann Deutschland erreicht hatten, von der Front sind die geflohen nach Westdeutschland.
Ja, bei mir ist es die Familie mütterlicherseits, also großmütterlicherseits, die sind aus norditalienischen Raum und tatsächlich die von meinem Familie mütterlicherseits, ihr Vater, also mein Großvater, das sind so richtig so die Urpreußen. Also die Familie ist in Deutschland wirklich seit Kaiserzeit. Und vorher auch schon.
Na, dann bist du ja richtig deutsch, Richard.
Die sind so richtig hardcore urdeutsch. Was du nicht weißt jetzt vielleicht, ich bin sogar teiladlig.
Was?
Ja, wir haben, meine Familie wurde zu Kaiserzeiten, weil Kaiser Wilhelm II. In Sachsen, im sächsischen Raum, einen Schatzmeister brauchte. Und meine Familie, die waren so Steuerberater und Scheiße. Also was heute ein Steuerberater quasi
so
ist.
Man
und
in
die
Black
haben so,
halt.
Die haben sowas in etwa
Man
gemacht.
Man in Grey.
Ja, genau. Und Kaiser Wilhelm hat, damit er einen Schatzmeister dort haben kann, die aber adelig sein mussten, hat er meine Familie kurzerhand künstlich in Adelsstand erhoben und hat den Ländereien gegeben. Wir haben Familienwappen und wir haben auch so, meine Großmutter hat noch so Besteck mit unserem Familienwappen so drauf gedruckt und so eine Scheiße. Ja, ja, richtig geilen Scheiß. Und auch so handgefertigte Möbel mit unserem Familienwappen drauf und sowas.
Wie wäre der Name dann?
Von Biernard.
Von Biernard?
Von Biernard.
Wieso nennst du dich nicht Richard von Biernard? Das klingt doch viel geiler. Richard von Biernard.
Nee, aber die Biernards, wie gesagt, so.
Alter, Biernard?
Ja.
Also Biernard?
Bier wie Bier und N-A-T-H.
N-A-T-H.
Also wie eine Sacknaht.
Ja, genau.
Nee, das wäre ja hart.
Ach, Richard, aber, ey, dann. Ja, dann muss ich dir jetzt mal die Hand schütteln und dich zu deinem Deutschtum beglückwünschen.
Dankeschön. Das ist, Biernard ist wirklich ein deutscher Name.
Oh ja, von Biernard. Ist immer in Amerika ziemlich geil, weil da bist du immer die Biernuss.
Dann haben wir wenigstens einen Arier hier im Podcast.
Nee, aber wie gesagt,
ja, genau, mit dunklen Augen und dunklen Haaren.
Blauen Augen.
Ach stimmt, du hast blau.
Ich habe blaue Augen und dunkle Haare, mein Lieber.
Also ich bin ja blond-blauig, ich habe sehr kurze Haare.
Nee, aber jedenfalls, wie gesagt, Familie ist in Adelsstand erhoben worden und haben dann alles bekommen, was auch die Adeligen dann gehört, was sich dann gehört und geziemt. Auch Ländereien und Co. Familie war wohl relativ reich auch. Ist uns von den Nazis alles weggenommen worden.
Ja, klar.
Wirklich alles komplett.
Enteignet worden, ne?
Ja. Ja, ist wirklich, die haben komplett, die sind hingekommen, haben meiner Familie, wir hatten sogar einen Landsitz oder so, ist irgendwo in Sachsen, ist alles weggenommen worden. Ja.
Habt ihr da nie Rechte gehabt, das zurückzukriegen? Nee. Das gab's doch mal, so eine Welle von Leuten, die enteignete Grundstücke wieder zurückgefordert haben.
Geht nicht, jeder der es hätte zurückfordern können, ist im Krieg gefallen in meiner Familie. So mein Großvater, der war 8 Jahre alt, als der Krieg ausbrach.
Ah ja, okay, ja gut.
Ja.
Crank. Ja, wo wir gerade...
Von Biernard, das finde ich gerade total geil. Ich will nur von Biernard nennen. Das ist ja der Hammer. Frag mal den von Biernard.
Wenn du die Nacht durchgesoffen hast und der Arzt musste deinen Wanst aufschneiden, um dich zu retten, das ist die Biernard.
wenn du noch bei KFC auf dem Kiez was essen warst, am nächsten Tag dann da denkst, schmeiß es raus!
Oh, das war bestimmt so, weißt du, der Kaiser stand dann da so, fuck, wie nennen wir sie jetzt? Und in dem Moment kam so der Diener rein und dann nennen wir sie von, oh, Biernard!
Verstehst du? Ja, wo wir
waren, also, ankamen, komplett Bier.
Es war Adels- und Herzogentum von Biernard.
Wo wir gerade von Deutschen reden, wo wir gerade vom Deutschtum sprechen. Und es macht mir echt erschreckend viel Spaß, so zu reden, muss ich ehrlich sagen.
Es liegt in
wo wir gerade vom Deutschtum sprechen, weil wir ja über die Einwanderer in den USA gesprochen haben. Es gab 1790 eine Volkszählung in den USA, wonach damals 60% der damaligen US-Bevölkerung aus Engländern, aus englischen Immigranten bestand. Das sieht heute tatsächlich völlig anders aus. Die USA haben heute eine Bevölkerung von ungefähr 300 Millionen Menschen. Mittlerweile schon ein bisschen mehr, aber roundabout.
Sind echt ein bisschen wenig besiedelt, ne? Im Vergleich so zu China und Indien.
Allem im Vergleich zu Europa sind die USA sehr schwach besiedelt. Und tatsächlich sind heute immer noch wir Deutschen die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe in den USA. Mhm. 50 Millionen Menschen in den USA, also ein Sechstel der gesamten Bevölkerung, lässt sich auf deutsche Wurzeln zurückverfolgen. Meint man gar nicht, oder?
Ja.
Weil es halt so ein bisschen gerade, ich sag mal, in den 40ern und 50er Jahren aus gewissen Gründen nicht gerade cool war, seine deutsche Herkunft in den Vordergrund zu stellen.
Ja. Man muss aber dazu sagen, so zeitgeistlich, ein furchtbares Wort, wie ich finde, ist das aber auch unheimlich sinnig, weil wenn du aus Deutschland fliehst, um gerade in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, so wurde es ja damals, und das war es damals ja im Prinzip auch, gepriesen wurde, wenn du da, egal woher kommst, um da zu leben, dann fühlst du dich ja eben auch als Amerikaner.
Ja.
Also du bist dann ja kein Deutscher mehr, sondern du bist jetzt hier, du baust wieder von vorne auf, du gehst, dieses Land bietet dir die Möglichkeiten, das zu tun, von dem du träumst. Gerade dieser ganze Pioniergeist und so, dann bist du halt auch Amerikaner. Also dann sagst du auch nicht, hey, eigentlich bin ich ja Deutscher, mein Name ist Wilhelm, sondern no, I'm Wilhelm, I'm American. Mhm. Weißt du, also das ist, glaube ich, nicht nur so, dass das verschwiegen wurde, sondern dass die Leute auch eben anders dann dachten. Weißt du, die haben dann ihre alten, also so würde ich das zumindest machen, wahrscheinlich, also in der Zeit, ihre alten Identitäten, wenn du so willst, neu abgelegt, definiert und abgelegt.
Ja. Ja, du integrierst dich halt natürlich auch automatisch. Hey, also wie gesagt, in den 50er, 60ern kamen halt wahnsinnig viele Italiener und Türken nach Deutschland. Bestes Beispiel, wie gesagt, mein Kumpel Fabio, der, ich glaube, der deutscheste Italiener gibt, den es nur ist, der kann gar kein Italienisch mehr sprechen. Es gibt
und frisst doppelt alle, so viel Pizza.
Ich glaube, wir alle kennen auch Leute, die türkische Abstammung sind, die besser Deutsch sprechen als die Deutschen selbst.
Ja.
Und das geht Integration geht halt schon fix, natürlich nicht in ein paar Monaten oder in zwei Jahren, aber nach 20, 30 Jahren bist du eingedeutscht.
Ja. Oder in welches Land du auch immer immigrierst.
Ja, richtig.
Du kannst ja auch eingefranzosen sein.
Na klar, hey, jetzt flüchten.
Genau. Hey, ich bin nach Frankreich gezogen und ich bin vollkommen eingedeutscht.
Jetzt
bin noch deutscher als vorher.
Jetzt flüchten wir die Kack- und Sachgeschichten, weil wir politisch verfolgt werden in Deutschland, zu Recht. Jetzt flüchten wir irgendwie, keine Ahnung, nach Russland, in den Ural oder so, lass uns da mal irgendwie Kinder kriegen und die Kinder, die saufen dann, also die saufen Wodka und können kein Wort Deutsch mehr sprechen. Das geht fix.
Ja.
Die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe.
Genau, das wird passieren, wenn die AfD an die Macht kommt, weil dann gelten wir wieder als entartete Kunst.
Aber ey, wir sind super unpolitisch.
Dann flüchten wir vielleicht aus politischen Gründen.
Also, ja, aber vermutlich.
Ich flüchte einfach neben euch mit, weil ich Unterhaltung habe.
Die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in den USA sind Afroamerikaner mit 40 Millionen, die erst auf Platz, leider auch eine sehr dunkle Geschichte dahinter steckt, weil die wurden halt zu Tausenden
dahin gekarrt
als Sklaven. Also wir, die Europäer und auch die Amerikaner, haben sich am Kontinent Afrika echt schamlos bedient, muss man leider sagen.
Und tun es immer noch.
Und tun es immer noch teilweise.
Mhm. Also ich meine, es gibt andere Formen, um Menschen in Afrika auszubeuten, was halt gemacht wird. Stichwort Wasserprivatisierung und solche
Sprichwort Primark.
Ja, auch diese ganze Minenlogik, die ganzen Bodenschätze und so weiter. Glaubt man nicht, dass da irgendeine Mine tatsächlich in afrikanischer Hand ist.
Tja, Leute, alle, die ein iPhone in der Tasche habt, Leute, dafür sind chinesische Arbeiter, sind in der Fabrik, haben sich die Treppe runtergestürzt.
Na gut,
schwieriges Thema. Ja, die tatsächlich erst auf Platz 3 kommen die Iren mit 35 Millionen. In manchen Filmen kommt das ja so rüber, als ob die ganze USA nur aus Iren besteht.
Ja, das sind so Ballungszentren.
Dass sie die Iren so hassen dann auch so, ne? Dass sie ja immer sagen so, ich weiß noch damals, wir sind auf den Marktplatz gegangen, wir haben mehr als ein paar Iren verprügelt. Ja.
Das sind tatsächlich so Ballungszentren wie in Chicago zum Beispiel.
Hallo, ich bin Detective O'Murphy McIrish.
Hier, Boston. Bostoner Akzent, das ist ja auch so zum Beispiel ein Schauspieler in Amerika, es ist unfassbar schwer, den Bostoner Akzent richtig hinzukriegen, weil der aus Mix aus 1000 verschiedenen Sachen ist irgendwie.
1000?
Mindestens. Ja, je nachdem, wo du bist.
Ja.
Nord-Bostoner Akzent ist ganz anders als von einem aus der South Side dann da irgendwo oder einer von der Küste da direkt, der irgendwie wirklich da direkt Maine Lobster fangen geht oder so eine Scheiße.
Platz 4 Mexikaner, 29 Millionen und erst auf Platz 5 dann die Engländer mit 26 Millionen.
Tja. Das ist schon krass, ne? Wenn man bedenkt, dass die im großen Stil angefangen haben.
Die Engländer waren, also das war ja ursprünglich mal eine englische Kolonie sozusagen.
Genau.
Mhm. Ja, krass.
Okay.
Und was genau macht denn Amerika besser gehalten?
Was macht denn Men in Black jetzt richtig? Weil eigentlich, die haben ja gar nicht so viele Einwanderer, auf die sie jetzt achten müssen, weil 1500 ist jetzt im Vergleich zu, sorry, irgendwie 24 Millionen.
Ja gut, aber halt auch alle in einer Stadt, ne?
Ja.
Auch das.
Ja. Ist in Relation nicht so wahnsinnig viel, aber hat er 1000 Aliens in New York, Alter, das ist schon heftig, Alter. Und undercover halt alle vor allem, ne?
Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, das Ding ist...
Komm, wie viele Mexikaner gibt's denn noch oder hier so in der Apus, die dann irgendwo sind und hey, hat sich herausgestellt, ich bin doch nicht Apu, eine HSAP, mich Petilan, sondern ich heiße Kevin.
Ja, aber was ich meine ist, wenn du jetzt aus irgendeinem Land...
Kack und Sach, das politisch korrekte Format, Zitat Richard Inder Apus.
Sehr gut, Richard.
Du weißt, was ich meine.
Ich hab Alter, du wirst nicht verfolgt in die ihn, AfD auf die
Macht kommt. Doch, ich werde als erster verfolgt.
Du bist der neue Propagandaminister.
Nein,
oh. Irgend so ein indischer Apu da.
Junge.
Du gehst auch in eine Dönerbude und sagst, ey Mustafa, mach mir mal Essen. Ne?
Aber zack, ich Fixer, ey. Du Arschloch. Darf ich kurz darauf hinweisen, wer den indischen Terminator gemacht hat?
Ja, aber das ist nur wegen Unfähigkeit.
Was gibt es Cooleres als ein Killer-Roboter, der auf Curry basiert?
Mach ihn doch nochmal.
I'm a curly-based Lobot.
Lobot!
Der Lobot! Alter, ich stamme von Österreichern ab. Gibt's, also sorry, liebe Österreicher, aber gibt's noch was Schlimmeres als diesen Akzent?
Der ist nur Basrum.
Ja, okay,
Vogtländisch.
Okay, das ist halt ein Roboter.
Kennt ihr das Vogtland zwischen Sachs oder dieses halb Sachsen, halb Bayern da die Ecke? Die haben einen geilen Akzent. Die sprechen halt so halb bayerisch, halb sächsisch. Mhm. Da verstehst du kein Wort. Ja. Das klingt total geil.
Gut.
Gut, Kinders. Dann machen wir langsam Feierabend.
Aber die
oder?
MIB, ja.
Oder gibt es noch was Wichtiges?
Nee, wie gesagt, der Film gibt ja dann jetzt auch so rein fleischtechnisch nicht so viel her. Wie gesagt, für mich ist das immer nur die Geschichte von, wie wurde ich befördert innerhalb von 2 Tagen.
Ich habe noch eine ganz witzige Kleinigkeit gefunden. Und im Umfeld dieser ganzen Flüchtlinge, politische Flüchtlinge, bla, Thematik, lässt sich der Erzfeind des Films, die Kakerlake, nämlich deuten als ein ins Extreme extrapolierter Konservativismus.
Hm.
Warum?
Denn die Kakerlake steht für den Konservativismus, denn sie greift rücksichtslos nach der Macht. Ihre Kinder sind alle gleich. Es ist eine riesige, homogene Familie. Und
klingt das nicht eher nach dieser, was sie in den 40ern erzählt haben, noch jüdisch-bolschewistischer Verschwörung? Also das klingt unheimlich nach so einem kommunistischen Regime, nicht nach einem konservativen.
Ja, aber die Kakerlake sagt ja nicht, dass alle gleich sind, sondern die Kakerlake sagt ja nur, die Kakerlake im Film ist wahnsinnig rassistisch, im Prinzip speziistisch. Denn sie sagt, kriege ich das Zitat zusammen? Irgendwas mit Affenjunge, sagt sie zu Will Smith. Sie sagt zu Will Smith, einem schwarzen Schauspieler, Affenjunge.
Und sie nennt auch beide ihr Milchsauger.
Und sagt,
stimmt, mit euch hier auf der Erde stehe ich ganz oben in der Nahrungskette.
Richtig, ja. Im Gegensatz zu euch, Affenjunge, stehe ich auf der Evolutionsstufe ganz oben. Ja. Also sie sieht sich selbst als die Krone der Schöpfung. Sie argumentiert mit der Überlegenheit ihrer eigenen Spezies.
Na gut, rein körperlich gesehen ist sie auch überlegen.
Das ist halt so was, sie nennt halt Will Smith Affenjunge. Das ist so unfalsch, Quatsch, so falsch.
Ja, aber das ist aber cool. Weißt du, wenn du da so, das ist so metarassistisch.
Ja, so H&M-mäßig. Das ne? So das cooles Monkey in the Jungle. Weil der sieht doch am besten angezogen aus.
Nein, das meine ich nicht, sondern das macht so diesen... Das stellt die rassistischen Probleme, die wir in der Welt haben, im Prinzip als nichtig dar, wenn es um, wie nanntest du das, speziistisch?
Speziismus.
Speziismus. Weißt du, dass das halt ein Problem ist und nicht...
Dass wir halt eine Rasse sind und dass eine andere Rasse im Prinzip rassistisch uns gegenüber ist. Also wirklich eine interstellare Rasse.
Ja,
so, wir Menschen werden als minderwertig angesehen.
Ja, genau. Und dass die Klassifizierungen, die irgendwelche politisch falsch orientierten Arschlöcher sehen, total witzlos sind.
Das ist aber so ein typisches Science-Fiction-Motiv, das man oft sieht, ne? Dass die irdischen Probleme, also dass wir den irdischen Problemen gegenüber viel drastischere interstellare Probleme gegenübergestellt bekommen.
Ja. Naja.
Gut. Siehe die Autobahn in die Umgehungsstraße in Planetary Galaxis. Mhm. Das Problem ist nicht, dass das Haus abgerissen wird, sondern der Planet gesprengt.
Also,
Ja, ja.
Fassen wir es zusammen. Man in Black, geiler Film, guckt euch an und dann emigriert woanders hin.
Kult.
Was? Oh, Richard, du hast dich heute wieder nicht mit Ruhm bekleckert, ey.
Kultiger
du
Scheiß.
Du musst dich melden mit deiner Kakerlaken-Scheiße.
Kultfilm, Alter, Kultfilm schlechthin.
Ja, auf jeden Fall.
Also
mindestens so gut wie Pulp Fiction.
Also wer den noch... Ja, wer den noch nicht gesehen hat, der macht halt einfach Spaß.
Ja, ja klar. Der ist mal was für sonntags besoffen auf der Couch mit einer Mojumbo-Pizza.
Ja, das ist halt so ein Guilty Pleasure-Movie, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das schreit sich so ein mit Pacific Rim.
Ja. Und das ist so, wie gesagt, so, ne, wollen wir ein DVD machen? Was wollen wir gucken? Ja, ich habe hier Iron Man, Man in Black oder 300. Scheiße, geht alles. Ich sag zu allem ja.
Ja.
Ja. Genau. Iron Man, 300 oder Man in Black gucken?
Ja. Ja. Ja, welchen denn jetzt? Einfach ja.
Simultan. Drei Fernseher. Bam. Vor allem verpasst du auch nichts. Inhaltlich.
Überhaupt
ist noch nicht viel los.
Du kannst, während die drei Filme laufen, kannst du parallel Monopoly und Scrabble spielen.
Und dabei ein Buch lesen.
Genau. Und keiner würde auch nur irgendwas vom Film verpassen.
Ja. Jetzt wird's unrealistisch, als hätte irgendwer von uns jemals ein Buch gelesen, Alter.
Ich lese gerade die Witcher-Reihe. Die Witcher-Reihe.
Geil.
Ich lese gerade Winter der Welt von Ken Follett.
Oh, schön.
Ich lese gar nichts.
Du bist auch dumm.
Allgemein so im Leben.
Ach so. Höchstens mal Werbeanzeigen.
Genau. Fred nimmt auch immer jede Milchpackung, die er findet, und geht damit bis zur Kasse und fragt, was die beinhaltet.
iTunes-Rezension. Ein schönes Ritual zu Ende der Show. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gebt, weil die wohl angeblich wichtig dafür sind, dass Podcasts in den Charts hochkommen. Man weiß es nicht so richtig, aber es macht Spaß. Und zwar schreibt uns hier ein Hörer namens
Hans.
Guckst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 5 Sterne. Ich liebe diesen Podcast. Warum? Erstens, die Idee, man diskutiert, philosophiert, sinniert mit sehr guten Kumpels abends über unwichtige Themen, angereichert und später auch angeheitert durch gutes Bier. Zweitens, die Umsetzung, einfach klasse gemacht, gute Themen, guter Klang, gute Typen. Am unterhaltsamsten finde ich die Folgen mit Realitätsbezug, sei es jetzt der kommunistische Benjamin Blümchen oder Survival Guides in der Weihnachtsfolge. Wunsch für die Zukunft, mal wieder einen Gast einladen.
Ja.
Liebe Grüße Sven, vielen Dank für diese Rezension. Sehr guter Vorschlag, den würde ich gern mit ein paar Flaschen Bier aus meinem Keller honorieren. Tino und Reinhard lassen sicher auch was springen, oder Jungs?
Ja. Tino und Reinhard.
Darf ich mal ganz kurz anmerken, wir waren echt schon lange nicht mehr so richtig hart besoffen mal in der Folge. So, dass wir uns echt zusammenreißen.
Ja, doch, Pulp Fiction war ich voll.
Echt?
Ja.
Ich war stocknüchtern.
Ich
war
stocknüchtern. Ich nicht. Du warst der Einzige. Ja, du hast doch in der Folge gesagt, aber du hast doch gerade wieder erst angefangen, was zu trinken.
Ja,
ne?
Ja, ich habe ja nur an dem Tag getrunken, weil bla. Und, ja.
Die nächste iTunes-Rezension kommt von Lulululu.
Bester Mann.
Nee, warte. Der User heißt Dancer McFly. Nur der Betreff war Da ich erst kürzlich auf diesen Kackcast aufmerksam geworden bin, habe ich einfach mal nach circa 12 Stunden ununterbrochen eurem exquisiten Stimmen gelauscht. Danach blutete mir circa die Menge Blut aus dem Ohr, die ihr an Bier in einer Aufzeichnung trinkt. Aber das Schlimmste ist, dass ich danach für eine Zeit lang Freds Stimme als meine eigene innere Stimme im Kopf hatte. Hilfe! Ich kann nicht aufhören, oberkörperfrei vor dem Spiegel zu stehen, meine Nippel zu reiben und wahllose Wörter vor mich hin zu brabbeln. Ach ja, geiler Podcast, ihr Zipfel.
Machst du das oft,
Fred? Das ist wirklich, ja. Weißt du, mein Fred hat mal eine Zeit lang diese Angewohnheit gehabt, wenn wir reden, sich zurückzulehnen und sich an den Nippeln zu spielen.
Ja, sich so ganz erotisch dran zu
rechnen. Ja, das
sagst du nochmal so schön lulululu.
Ich mach das mit den Nippeln aber mittlerweile nicht mehr, weil die Autobatterie ist leer, die ich immer da dran geklemmt habe.
Sag doch mal lulululu.
Dann schreibt User THWED, Joho und eine Buddel voll Pilz mit Z. Starke Truppe, starke Themen und einfach gut präsentiert. Der Name ist Merkmal für das Niveau. Auch die Inhalte Recherche ist extrem stark. Bitte macht weiter so, auch besonders das Unterbrechen macht Spaß. Also alle, die es nicht kennen, anhören. Ihr Jungs, weitermache. Lena, liebe Schwester, du stinkst.
Hat er gerade über uns eine Schwester gedisst?
Ja,
geil.
Und zuletzt, raus aus dem Alltag, rein ins THW.
Okay. Nein, ins technische Hilfswerk, vergiss es.
Der rekrutiert. Ey, wir haben ja gesagt, wir lesen alles, was die Leute uns bei iTunes schreiben,
ja, in den Rezensionen
vor.
Wir können auch widersprechen, also nicht ins ins THW, die sind schon
nicht.
Gut. Ja. THW war bei uns immer nur, weißt du, so, wenn du schon zum Beispiel in der Berufsausbildung warst oder im Job und dann plötzlich die Armee kam und dich wollte, dann konntest du halt anstatt zur Bundeswehr oder so zu gehen, konntest du halt 6 Jahre stattdessen ins THW. Ah. Und das hat mein bester Freund hier, Marcel, der hat das gemacht, denn er musste dann irgendwie 6 Jahre fast jedes Wochenende zum THW und er hat immer tierisch abgekotzt. Ah, okay. Aber er hat trotzdem seine Zeit.
Aber es gibt auch Leute, denen das mega Spaß macht.
Und unfreiwillig natürlich immer blöd, ne?
Und also wenn du da Bock drauf hast und so ein bisschen helfen und auch mit schönen technischen Geräten hantieren. Ich war ein paar Jahre bei der Jugendfeuerwehr. Nur so viel, ja. Cool. Und ich habe eigentlich nur damit aufgehört, weil die Übungen immer samstags abends waren und ich war in dem Alter, wo dann halt langsam Alkohol und die Band wichtiger wurden.
Ja.
Ansonsten war das eigentlich eine ganz coole Zeit. Gut, eine Rezension haben wir noch und zwar von MHK. Beste Podcast, 5 Sterne. Hey, ihr Kackbratzen, ich fahre jeden Tag 2 Stunden Auto und ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Selbst Themen, die ich langweilig finde, wie Harry Potter, könnt ihr echt gut verkaufen. Mein Vorschlag für eine Folge wäre Spartacus, die Serie. Die bietet Fläche für jede Menge Klugschiss und Geschichtsbelehrungen von Tobi. Viele Grüße, Nordthüringen, macht's gut, Jelle.
Spartacus.
Schöne Rezension.
Jo. Ja, sehr cool, danke.
Wenn wir Spartacus machen, können wir auch mal über Gladiator reden.
Ja.
Ja, eher über 300, so vom Stil her. Oder inhaltlich von. Ja, inhaltlich. Ich muss Spartacus mal gucken. Alle nerven mich immer damit, ich soll das mal gucken. Ja, ich hab's noch nie gemacht.
Leider. Das Ding ist halt, Spartacus ist ganz cool. Also die erste Staffel ist ziemlich geil, danach ist ja der Hauptdarsteller gestorben. Ja. Und Spartacus ist ganz cool, wird aber tatsächlich so nach der 4., 5. Folge ziemlich eintönig, weil es immer das Gleiche ist. Wirklich, es ist immer das Gleiche.
Aber also,
wenn du Bock drauf hast, ist es cool, aber ansonsten sitzt du halt irgendwann da und wieder Titten und wieder eine Orgie und wieder Blut in CGI und wieder Zeitlupe und wieder Spartacus hat einen Plan und ach, Homos.
Kennst du den alten Film Spartacus?
Ja.
Aus den 70ern, glaube ich, 60er, 70er? Der war geil. Tolle Zeit für Epos.
Epen.
Hörerfeedback. Eure Boas sind heute ein bisschen lustlos.
Wir sind ein bisschen unterspannt. Ja, wir hatten irgendwie eine harte Woche, alle.
Ja.
Ich bin ein bisschen müde, muss ich aber zugeben.
Pussys. Hörerfeedback.
Zeig dir gleich mal meine zirpende Grille, du.
Zunächst mal, wir haben ja echt viele interessante Hörer, die ja interessanten Scheiß machen und es gibt unter unseren Hörern tatsächlich jemanden namens Nerdover, von dem ich erfahren habe, dass er einen YouTube-Channel hat mit über 40.000 Abonnenten.
Cool.
Geiler
Der so ein bisschen Fanboy ist tatsächlich von uns und ich habe mit dem auch ein bisschen geschrieben.
Cool.
Hiermit machen wir jetzt Werbung für deinen YouTube-Channel Nerdover News.
So. Eine Hand wäscht die andere.
Ja, genau, so aktuelle, also lohnt sich mal reinzugucken, der macht auch so ein News-Format, wo es um aktuelle Themen aus der Nerd-Kulturwelt geht, Nerdover News. Cool. Wir haben vorgelegt, jetzt liegt es an dir, uns zu empfehlen.
Oh, das gucke ich mir gleich mal an, das
klingt spannend. Nerdover News, okay.
Dann haben wir wahnsinnig viele Hörerzuschriften in letzter Zeit bekommen bezüglich des Mia Wallace-Vorfalls. Beim Pulp Fiction Podcast haben wir ja praktisch so ein ganz kleines Fehlerchen gehabt in der ersten Folge, weil wir gesagt haben, dass Mia Wallace eine Kokainüberdosis hätte. Das war wirklich nur ein kleines Fehlerchen. Das haben wir in der zweiten Pulp Fiction Folge ja dann aber auch aufgelöst. Ja.
Ich habe mir auch den Film auch danach angeguckt. Nochmal, stimmt. Sie hat den Mantel nämlich von Vince Vega an, kramt so in seiner Tasche rum, findet dabei, spielt da noch so mit rum und zieht sich das dann durch die Nase und das ist ja sein 1A Deutsches aus dem Erzgebirge, sein Heroin da, ja.
Genau. Dann hat auch das Weltmeisterbrötchen in der letzten Folge ein kleines Shitstürmchen nach sich gezogen, weil ich gesagt habe, dass ich im Internet keine Infos über das Weltmeisterbrötchen gefunden habe. Einige findige Hörer haben dann natürlich sofort gegoogelt und gemerkt, dass man doch was über das Weltmeisterbrötchen relativ schnell findet. Aber, und das muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, und das war auch im Prinzip das, was ich gemeint hatte, keine gesicherten Quellen. Es gibt tatsächlich nur Geschichten und Mythen über das Weltmeisterbrötchen. Die bekannteste These ist, dass es die Bäckerei Klinsmann in Botnang bei Stuttgart in den 90ern, 1990 nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft entwickelt hat. Aber das ist nicht 100%ig historisch belegt. Es gibt auch andere Theorien. Ohne Scheiß.
Ich finde das immer so schön, dass du sagst, so gewiefte Hörer, die saßen dann da und das gehört. Moment, jetzt müssen wir Fred das mal ausstecken hier. Tipp, 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 tipp. Ja, guck, hier habe ich doch was. Ja, und das ist jetzt Tatsache. Tipp, 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 tipp.
Klar,
ja, muss genau sein. Das machen wir auch.
Ja. Nur, wir sagen. Es war, wie war das bei den Mythbusters? Kinder, es ist ein signifikanter Unterschied, ob man Blödsinn macht oder Wissenschaft. Der Unterschied ist, es aufzuschreiben.
Der Unterschied ist, es aufzuschreiben.
That's science, bitch.
Simon hat recht.
Ja, ich schon.
Uns hat bei Twitter ein User namens Chaos Tobi angeschrieben. Er schreibt: Ey, endlich.
Mein Bizarro, ich.
Er schreibt:
Das ist so wie der umgedrehte Superman hier.
Er schreibt: Ey, endlich. Ich dachte schon, ich bekomme Entzug im neuen Jahr. Zwei Sendungen, wo ich nicht widersprechen oder mich aufregen kann. Mann, sowas dürft ihr mir doch nicht antun. Aber dann, in unserem How to Survive Pulp Fiction Guide, meintest du, Richard, wo es um Überdosen geht, 5 Liter Tee wären irgendwie ein Äquivalent von so und so viel 100 Teebeuteln.
Was? Nee.
Doch, das, ich selber habe es bei der Aufnahme gar nicht gemerkt, aber im Nachhinein stimmt. Wir haben irgendwie gesagt, dass die Frau 2 oder 3 Kannen Schwarztee am Tag getrunken hat und dass das irgendwie 100 Teebeuteln
nee,
entspricht.
Nee, 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 das, was bei ihr ausgelöst hat, entsprach ungefähr einer Menge von 100 Teebeuteln.
Okay, dann war es ein Versprecher wahrscheinlich.
Dann, ja.
Ja.
Nee, das, was die Alte getrunken hat, wurde von dem Arzt festgestellt, entsprach ungefähr einer Menge von 100 Teebeuteln pro Tag, glaube ich.
Ja, dann war es ein Versprecher wahrscheinlich. Dann hat die wahrscheinlich deutlich mehr als 2 Kannen Tee gesoffen, ne?
Ja.
Ja. Chaos Tobi schreibt nämlich hier: 5 Liter Tee sind 4 bis 5 Beutel. Ich trinke jeden Tag 1 bis 2 Kannen Tee. Ja.
Ja, was für ein Tee? Und wie lange lässt den
Tee? Ja, aber davon kannst du ja nicht verrecken. Ich trinke auch täglich mehrere Tassen grünen Tee, ja. Ich bin Asiate.
Boah.
Und,
Was hier höre ich jetzt keinen Moment?
Nein, er hat sich nicht über Asiaten lustig gemacht. Er hat nur gesagt, er ist Asiate. Das kann er doch behaupten.
Nee, er hat gesagt, ich trinke Tee, ich bin Asiate.
Ja.
Ich sag, als
ja.
ob das keine Implizit. Ja. Ist das so, wenn er sagt, ich trinke Bier, ich bin Deutscher?
Ja, das ist wie die. Nein, die Welt.
Ich fahr schnell,
ja.
ich bin Deutscher?
Nein. Aber, also, Alter, du willst mir jetzt nicht weismachen, dass die asiatische Kultur und Tee nicht miteinander zusammenhängen. Der Begriff, also es gibt ja Chai und Tee, ne? Das ist. Komm, ich erkläre dir dann mal, in Ruhe, warum das so ist.
Das
war nicht rassistisch, ja. Das ist so.
Ach so,
ja.
Das ist so.
Genau.
Und Schwarze haben den längsten Pimmel, alles klar, Tobi.
Das ist in den USA, hat einen ganz traurigen Grund, woher dieses Klischee kommt.
Hm. Gut, dann schreibt Chaos Tobi außerdem, deutsche Schleudersitze haben auch Gurtstraffer und Schnürschlaufen für die Beine, welche diese beim Ausstieg abschnüren, damit das Blut nicht in die Beine schießt. Das Rückgrat bricht man sich beim Ausstieg mit dem Schleudersitz nicht. Aber nach 2 bis 3 Ausstiegen darf der Pilot nicht mehr fliegen beim Bund zum Beispiel. Hm. Und die Piloten werden und bleiben danach beim Ausstieg, nach dem Ausstieg tatsächlich kleiner, da sich die Wirbelsäule zusammenstaucht.
Oh.
Kranker Scheiß. Ja, danke für diese Anmerkung.
Bleiben kleiner, ist ja interessant.
Dann, wir haben echt viele Zuschriften gekriegt wieder. Natascha schreibt. Als Anmerkung zu unserem Demolition Man Podcast. Hallo liebe Kakis, ich habe mir nach eurem Podcast zu Demolition Man den Film auch nochmal reingezogen. Super Film. Ich habe eine Anmerkung, ihr wart ja verwirrt und habt angezweifelt, dass die Umprogrammierung, also die im Kälteschlaf hatten, effektiv sei und auch Phoenix als Beispiel genommen. Es ist ja nicht so, dass noch nicht, es ist ja nicht so, dass er noch nicht seine Strafe abgesessen hatte, sondern eindeutig so, dass bei ihm ja mit Absicht bei der Programmierung manipuliert wurde.
Ja.
Genau, das haben wir aber auch besprochen.
Genau.
Genau. Und bei John Spartan sowie Simon Phoenix wurden beide explizit viel früher als gedacht aufgetaut.
Genau, weil bei Simon Phoenix war es ja seine Anhörung oder
ja,
so.
Ja,
ne?
Und das finde ich aber super, was Natascha schreibt. Das heißt, wir haben gar kein normales Beispiel, wie eine Person nach einer kompletten und erfolgreichen Umprogrammierung so drauf wäre. Hm. Beide, Wesley Snipes
und und Stallone. Bei beiden ist was schiefgelaufen. Ja, wir haben keine richtige Vergleichsgruppe.
Naja, das mit dem schiefgelaufen bei Phoenix wissen wir nicht, weil es kann auch durchaus sein, dass es Absicht war, dass der aufgetaut wurde. Also, dass seine Programmierung so, wie sie sein sollte, abgeschlossen war. Mhm. Die wurde ja manipuliert, also das war ja Absicht da von diesem komischen alten Sack. Ja.
Natascha schreibt, dass sie unsere Folgen, auch unsere Premium-Folgen, wohl alle mindestens 2 bis 3 Mal gehört hat.
Geil.
Krass.
Cool.
Ganz liebe Grüße, eure Natascha. Dann schreibt Christian. Grüße
zurück.
Lieben Grüß.
Christian schreibt, hallo ihr Bionadetrinker.
Das geht zu weit.
Arschloch.
Das geht zu weit.
Hey, weißt du, wie sehr Bionade treibt, ey? Nee, Mann.
Hallo ihr Bionade-Trinker, schreibt Christian. Ich habe in eurer Pause die Zeit genutzt und ältere Podcast-Folgen nachgeholt. Ich bin enttäuscht. Eine Ausgabe, die 3 Girls, 1 Mic-Ausgabe, war schon beinahe seriös und ich habe doch wichtige Stichworte vermisst. Gerne hätte ich die Frauen über den Begriff Morgenlatte oder euch über PHs reden hören. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Themenvorschlag, Wolfgang Petri, aber 100%ig nüchtern. Ich freue mich.
Ist der ernst gemeinter Themenvorschlag?
Ich freue mich.
Das finde ich gut.
Ich freue mich, euch auch weiterhin nachts auf der Autobahn zu hören. Zeit für Tabi Winke Winke, Christian.
Cool. Wolfgang Petri mal völlig nüchtern analysieren.
Wolle Petri, meine. Ja, wir haben früher auch immer in der Familie gesagt, zu Weihnachten, wer sich nichts wünscht, der kriegt eine Heino-CD.
Oh.
Ja.
Das ist bitter. Mhm. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. Ich weiß bis heute nicht, was er mir damit sagen will.
Was laberst du für einen Scheiß?
Das ist so ein Heino.
Heino, der alte Nazi. Und ja, zum Thema 3 Girls, 1 Mic haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal jetzt angeteased. Valentinstag steht bevor. Und eine Hörerzuschrift haben wir noch von Andy K. aus M. Oh, der hat sich auch schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Guten Morgen, ihr schwer bepehnten, teilbestuhlten, extra breiten Saftrillen.
Oh, ja.
Da hat er sie alle ausgepackt.
Oh, ja.
Damit gehe ich auch über hausieren, wenn ich auf dem Kiez unterwegs bin. Hallo, ich bin Tobi, dick bepehnt.
Und eine extra breite Saftrille, teilbestuhlt. Oh.
Eine extra breite, teilbestuhlte Saftrille.
Oh. Erstmal fettes Lob für eure letzte Sendung. How to Survive Pulp Fiction. War mega lustig und hart informativ, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ist aber eine der besten Folgen, die ihr euch bis jetzt aus dem Arsch gezogen habt, findet er.
Krass. Oh, vielen Dank, cool.
Respekt auch für die Mühe, die ihr euch für diese Folge gemacht habt und dass ihr für euer Projekt mittlerweile auf sämtlichen roten Listen von NSA, FBI, BND, H&M und ARD steht.
Ja, wie gesagt, unsere Suchverläufe willst du echt nicht sehen, ey.
Zum Thema $1000 Patreon Goal, über das wir ja auch in der kürzlichen Meta-Folge gesprochen haben, meine ich, dass ihr uns Hörern nicht wirklich was schuldig seid oder zurückzahlen müsst. Schließlich habt ihr uns mit hunderten Stunden knallhartem Mist und Mehrwert extraordinär versorgt.
Knallharte Mist.
Steckt das Geld weiter ins Geschäft, da ist es gut angelegt. Und ja, kauft euch ruhig Bier davon, das steigert die Kreativität. Und wenn ihr dann mal so weit seid, dass ihr davon leben könnt und euren Chefs auf dem Tisch scheißt, dann passt aber auf, dass ihr nicht so endet wie TV Total. Das hat ja auch abgebaut, als es plötzlich täglich kam und nicht mehr nur einmal die Woche. Qualität statt Quantität.
Nee, also dann, ich habe auch, seit wir das aufgenommen haben, auch sehr, sehr häufig drüber nachgedacht, wenn man quasi wirklich so früh ins Büro kommt, ne? Ich habe gesagt, man muss die Arbeit einfach aufteilen. Weißt du, da machen wir unter der Woche, weiß ich nicht, filmen wir vielleicht für, wenn wir es dann machen sollten, so YouTube. Und dann bleiben wir aber ganz normal in dem Rhythmus, wir brauchen nur was, um die Lücken zu füllen.
Du bist voll geil auf diese YouTube-Nummer, ne?
Nee, jetzt nicht zwingend, aber irgendwas muss man ja machen.
Ja. Andi schreibt zum Abschiss.
Hörspiele aufzeichnen.
Andi schreibt zum Abschluss, wollte ich sagen. In diesem Sinne, Gummibärchen für alle, immer schön von vorne nach hinten wischen. Fahrt immer rechts und grüßt die alten Leute. Andi K. aus M.
Dankeschön. Wirf mal mit der Wurst. Nee, mit der Wurst nach der Speckseite.
Ja, und vergesst das Niedergeschoss. Vergesst die niedergeschossene Ebene im daliegenden Dorf nicht.
Was? Jetzt wird Albert Frederik.
Echt mal, zieh dir mal ein Leib Brot aus dem Arsch.
Da macht ihr die Grenze, ja?
Irgendwo müssen wir ja eine Grenze ziehen.
Gut, wer sagt einmal die Woche Kack und Sach reicht mir nicht, dann unterstützt uns bei Patreon auf unserer Website kackundsach.de, die ihr auch besuchen solltet, ist es auch verlinkt. Ab $3 dürft ihr da unseren Premium-Feed hören, wo wir in nächster Zeit tatsächlich einiges veranstalten werden. Gebt uns eine iTunes-Rezension.
Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram.
Sprecht uns auf der Straße an, aber nur so ganz peinlich berührt immer.
Fummelt uns, wenn wir zufällig im Dönerladen vor euch stehen, so ganz leicht an einem Popo. Und wenn wir uns umdrehen, dann tut so, als wisst ihr von nichts.
Genau, oder wenn ihr uns irgendwo seht, immer ansprechen, gerade wenn wir, weißt du, am besten immer, wenn man isst. Gerade wenn man so richtig schön den Mund voll hat. Das ist immer perfekt.
Ein bisschen Hackfleisch.
Ist dir das passiert vor kurzem oder was? Das klingt gerade so, als ob dich jemand angesprochen hat, als du gerade so den Döner so halb im Gesicht hattest.
Nee. Hey, bist du Riecher von den Kack- und Sackgeschichten?
Oh Gott, ey.
Nee, bisher nicht.
Sie ist ein Keks. Los, 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 los.
Ich hasse euch.
Dr. House Bindestrich Meister.
Ich wusste gar nicht, dass du vom Stand der erwarten bist.
Gut, dann wünschen wir allen Hörern noch einen schönen Abend mit eurer Autobatterie und euren Veterinärhandschuhen.
Mastdarm-Explorationshandschuh.
Danke, Tobi.
Fällt mir leider nicht so was Schönes.
Dieses Wort so witzig.
Mast.
Also ich glaube nicht, dass das so heißt, aber das klingt so geil. Ich ziehe mir diesen Handschuh an, um deinen Mastdarm zu untersuchen. Nee, zu erkunden. Mastdarm-Explorationshandschuh.
Gott, ey, hoffentlich nimmst du nicht so eine Taschenlampe für die Stirn mit.
Die sind voll cool, Alter.
Zwei so Wanderstöcke.
Es gibt nichts,
Nordic Walking in deinem Darm.
Es gibt nichts, was dich wichtiger aussehen lässt und auch alberner als so eine Taschenlampe an der Stirn.
Das finde ich immer mega geil, wenn so Leute so auf dem Festival rumlaufen, um ihr Zelt noch zu finden.
Ey, das ist mega klug.
Ja. Das gibt's, gab, als ich beim Rock im Park war, sau häufig.
Alter, das müssen wir mit zum Wacken nehmen.
Ja.
Ja.
Sind wir einfach beim Wacken?
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Darüber haben wir schon gesprochen. Öffentlich.
Genau, ich habe mit einem Megafon wieder aus dem Balkon rausgerufen.
Guten Morgen, Hamburg, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse, du auch.
Gut, okay. Richard, Tobi und Fred sagen
Tschüss. Zitatschlachter.
War das jetzt Absicht, dass ihr so mega besoffen gewirkt habt? Ihr habt doch gar nicht so viel getrunken.
Nee, es hat sich einfach so gut durchgeklappt. Hat sich gerade so gut ergeben, einfach. Außerdem war es lustig.
Die letzten paar Minuten haben sich jetzt halt echt angehört, als ob wir mega im Vollsuff wären, ne?
Ist ja auch mal was.
Echt abgefahren.
Ja, müde kommt doof, ne?
Ja. Ich fahre jetzt auch gleich nach Hause und ich fühle mich viel zu nüchtern dafür. Na gut.